Schwarz-Gelb, Schwarz-Gelb. Der Dynamo-Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit.
Da sind wir wieder. Und ich darf gleich mal zu Beginn aus dem Nähkästchen plaudern. Wir in der Redaktion, also beim Radio, haben seit Montag einen neuen Praktikanten. Junger Mann. Und den habe ich als erstes gefragt, na, für welche Sportart interessierst du dich? Was ist dein Lieblingsverein? Sagt er, ich interessiere mich gar nicht für Sport. Okay, dachte ich mir. Und dann ging es darum, was ist denn die Lieblingseissorte bei uns in der Redaktion? Da haben wir ihn auch gefragt, da sagt er zu uns, er isst seit über 2 Jahren nichts Süßes. Da dachte ich mir, wenn ich mit ihm einen Podcast machen würde, wäre es lange still im Podcast. Gut, dass das bei ihm nicht der Fall ist, mit dem ich wöchentlich rede, nach langer Abstinenz endlich wieder zurück aus dem Urlaub. Ich weiß, er mag Sport und ich weiß, er mag hin und wieder auch Süßes. Da darf ich nochmal aus dem Nähkästchen plaudern. Am Sonntag gab's bei ihm Eis. Und zwar eine Kugel Vanille, eine Kugel Cookies und eine Kugel Hanuta-Geschmack. Möglicherweise für jedes Gegentor eine Kugel Eis. Na, das kann er uns jetzt verraten. Tino Meyer ist wieder zurück. Hallo Tino.
Und hallo Jens, so eine lange Vorrede gab es noch nie in 125 Folgen.
Letzte Woche war ich allein.
Und das klingt fast so, als wäre ich wochenlang weg gewesen, dabei war es gerade mal eine einzige Woche.
Wie geht's dir? Was macht die Verletzung? Wie war's im Urlaub? Wie hast du die Finals genossen? Über all das möchten wir ja mal kurz reden, oder? Was macht die Vorbereitung mit dem Eis?
Wir fangen mit dem Wichtigsten an. Die Vorbereitung mit dem Eis läuft. Samstag, 11.30 Uhr stehe ich in der Torwirtschaft. Ich werde einen Hut tragen. Ich habe mir sagen lassen, der Eiswagen in der Torwirtschaft ist auf Hochglanz gebracht worden. Alle freuen sich. Radeberger wird dabei sein und einen Gutschein für jedes verkaufte Eis. Wird es einen Gutschein für ein Bier oben drauf geben. Das wird ein Riesen-Happening, Jens. Und das Allerbeste sage ich ja gerne auch immer wieder, die Einnahmen kommen der Dixi-Dörner-Stiftung zugute. Insofern, daran wird's am Samstag nicht scheitern. Ich bin da, der Eiswagen ist da, es fehlt jetzt an Fans, da mache ich mir keine Sorgen. Und danach ist Dynamo gefordert, ja.
Danach ist Dynamo gefordert und ich habe mir sagen lassen, Wetter soll mit Blick aufs Wochenende gar nicht so schlecht werden. Wir mosern ja ein bisschen mit dem Sommer 2025 und ich würde mal sagen, der Sommer 2025 ist wettertechnisch wirklich eher ein Treppenwitz, aber es soll besser werden und weil du es erwähnt hast.
Werbung.
Bei Radeberger gibt's jetzt was Tolles zu gewinnen und zwar einen exklusiven Dynamo-Tischkicker. Jetzt mitmachen auf radeberger.de und vielleicht steht der Kicker dann bald bei dir im Wohnzimmer oder wo auch immer. Viel Glück dabei und einfach mal unter radeberger.de klicken. Wie war's im Urlaub?
Im Urlaub war, apropos Treppenwitz und Sommer, es war so durchwachsen wie überall. Der Hotelmensch an der Rezeption sagte, ja, das Wetter. Vor einem Jahr hatten sie hier durchgängig 38 bis 40 Grad. Also wir haben in der vergangenen Woche die 25 vielleicht einmal überschritten. Insofern, der Treppenwitz ist wirklich in ganz Europa unterwegs, der sommerliche Treppenwitz. Und war trotzdem sehr schön. Ich habe ja berichtet in meiner Sprachnachricht, ich konnte nicht laufen. Das schlägt natürlich bei einem passionierten Läufer wie mir ein bisschen aufs Gemüt, da bin ich ehrlich.
Und schlechte Laune gehabt?
Na, nicht schlechte Laune, aber unausgeglichen.
Deine arme Frau. Ja, das ist aber wirklich so. Das merkt selbst ich als Teilzeit-Hin- und Wieder-Sportler. Wenn du nichts gemacht hast, das schleppst du so mit in den Tag. Und so, wenn du früh gleich was gemacht hast, fühlst du dich bereit für den Tag. Geht mir jedenfalls so.
Hast recht, wenn du dich drauf ein bisschen gefreut hast, wenn du Urlaub hast und Urlaub jetzt nicht heißt, Urlaub ist sportfrei, sondern Urlaub bietet Möglichkeiten, noch mehr Sport zu machen. Nee, das war ein bisschen so suboptimal. Ich war dann oft im Freibad. Das muss man ja mal sagen, wenn wir hier in Dresden einen gewissen Bädermangel haben, das kann man nur von der Region Südtirol überhaupt nicht sagen. Da hat jeder Ort ein Freibad, Lido, ne, wie der Italiener zu sagen pflegt. Und vor allen Dingen, das ist für mich faszinierend gewesen, ein 50-Meter-Becken. Meran, Lana, alle mit 50-Meter-Becken. Olympiabecken nennen die das.
Und dazu gehört doch dann immer noch eine fettige Pommes und ein bisschen der Duft nach Sonnencreme. Das gehört irgendwie alles dazu.
Ja, also es
ein bisschen gucken, ein bisschen Spaß haben, ein bisschen gute Musik. Das ist für mich dieses Freibadgefühl aus der Jugend.
Um das Thema Eis abzuschließen, ich habe dort bewusst oft Pistazieneis gegessen, weil das ja du hast mir es nicht empfohlen, aber du schwärmst ja geradezu hymnisch davon. Mhm. Und ich muss sagen, Pistazie ist jetzt nicht sofort meine neue Lieblingssorte, aber Hannover ist jetzt ganz weit vorne. Und um den Bogen zu den Finals zu schlagen, ja, ich habe am Sonntag 3 Kugeln Eis gegessen. Da sollte auch Pistazie dabei sein, gab's dort aber nicht. Insofern habe ich diese 3 anderen Sorten gewählt. Die 3 Kugeln haben nichts mit den 3 Dynamo-Gegentoren zu tun. Das war so eher meine normale Tagesration, die ich noch aus dem Urlaub kannte.
Geil. Richtig gut. Ja, Finals, lass uns, bevor wir dann wirklich einsteigen, wir sind der Dynamo-Podcast und keine Sorge, wir reden ausführlich heute über Dynamo Dresden. Wir schauen auch voraus auf den Elbklassiko, auf das Duell gegen den 1. FC Magdeburg. Haben auch eine echte Expertin, die uns ein bisschen mehr sagen kann zum 1. FC Magdeburg heute in der Leitung. Aber die Finals, dieses Sportspektakel, deutsche Meisterschaften in 20 Sportarten. Ich würde mal sagen, so Donnerstag, Freitag ist man so ein bisschen schleppend reingekommen. Da warst du ja noch nicht in Dresden. Das hatte auch mit dem Wetter zu tun. Da war es echt durchwachsen. Und ich glaube, da ist der Dresdner noch nicht so ganz warm geworden. Ich weiß auch noch nicht, ob es zu jedem durchgedrungen war. Aber spätestens am Samstag, da war dann alles voll. Da war geiles Wetter. Da hat die Stimmung gepasst. Da ist man an einzelne Sportstätten gar nicht vorgekommen. Ich war an der Semperoper. Dort war Bogenschießen. Das war Zuschauerstopp. Dort konnten sie auf die Tribüne gar niemanden mehr reinlassen, weil die Leute so gedrängt haben, weil die Leute einfach dabei sein wollten, dieses Feeling aufschnappen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt irgendeinen Bogenschützen beim Namen kannten, aber dieses ich bin dabei, ich erlebe irgendwas Großes in meiner Stadt, das war da wirklich da und dieses Feeling wollte jeder irgendwie auch aufschnappen, natürlich ein Bild schießen und so. Und dann haben wir natürlich in Dresden geile Stätten, um sowas zu veranstalten. Also diese 15 Meter hohe Kletterwand an der Frauenkirche, wer kann sowas bieten? Das waren utopische Bilder.
Du hast jetzt sozusagen alles schon perfekt zusammengefasst. So wie es losging und so wie es endete, genau. Dresden braucht ja ein bisschen und auch die Finals brauchten ein bisschen, um Schwung aufzunehmen. Und als sie dann einmal Schwung hatten, da war es stimmungstechnisch und auch so von der ganzen Atmosphäre gar nicht mehr zu bremsen. Nee, wirklich ein ganz, ganz tolles Wochenende, das Tatsache Lust auf mehr macht. Mehr auf eine Neuauflage der Finals 2030 ist im Gespräch. Und ich glaube, nach diesem Wochenende, ich habe mich auch umgehört und habe mit dem ein oder anderen Verantwortlichen auch gesprochen von diversen Sportarten, aber eben auch hier in der Stadt, die haben jetzt schon alle richtig Lust drauf. Also sowohl die, sag ich mal, Stadtsportmuffel, die vielleicht den Sport immer so als notwendiges Übel gesehen haben, haben gemerkt, was hier geht, als auch die nationalen Verbände, die natürlich Meisterschaften schon mal hier und mal dort ausgetragen haben, aber von dem Gesamtkonzept Finals in Dresden wirklich, wirklich schwer angetan waren, von den Athleten ganz zu schweigen. Donnerstag, Freitag, 10-Kampf, 7-Kampf im Steierstadion. Die Athleten dort haben gesagt, eigentlich haben die immer eine eigenständige Meisterschaft, machen das also gar nicht im Rahmen der deutschen Meisterschaft der Einzelleichtathleten und haben gesagt, das war das Beste, was ihnen je widerfahren ist. Da waren dann am Freitag 7000 Leute schon im Stadion, das kennen die gar nicht. Die Triathleten, die Kletterer, die haben erzählt, krass, so eine Meisterschaft und dann dazu noch diese Bilder. Also die Begeisterung der Menschen, das eine, die Kulissen, Frauenkirche, Semperoper, auch der Triathlon, der einfach an der Elbe vorbei durch die Innenstadt ging, die Schwimmwettkämpfe.
Die Hafen-City.
Albert-Hafen, wirklich, wirklich tolle Location und das Allerbeste, alles in einem Radius von, wir haben letzte Woche von Ralf Minge gehört, in einem Umfang von 3 Kilometern.
Ja, und das ist das Gute, Tino, du konntest zu Fuß, du musstest nicht für 3,40 Euro die Straßenbahn oder einen Bus nehmen, sondern du konntest zu Fuß oder mit dem Rad, konntest selbst noch ein bisschen sportlich aktiv sein und den einen oder anderen Schritt machen und damit Gutes für deinen eigenen Körper tun und warst wirklich schnell unterwegs. Und ich glaube, die Leute haben das auch gemacht, die wollten auch ein bisschen verschiedene Sportarten sehen.
Genau, also absolut, Dresden hat geliefert und der Vergleich, mir fallen 2 Vergleiche ein. Zum einen, was die Bilder angesprochen und die Innenstadt Sportstätten, so ein bisschen Klein Paris, ne, so ein bisschen Olympia 2024, fühlte ich mich erinnert. Und dann natürlich dieser Vergleich Mini-Olympia. Und so ein bisschen hat sich's angefühlt. Ich bin schon bei Olympischen Spielen gewesen. Es war Tatsache so und das Beste, das darf man immer nicht vergessen zu erwähnen, dass die allermeisten Sportarten eben auch kostenlos zu sehen waren. Und am Ende muss man sagen, waren die Tribünen, die dort aufgebaut waren, beim Bogenschießen, auch in der Innenstadt, beim Breaking und beim 3x3 Basketball, die waren am Ende eigentlich viel, viel, viel zu klein. Man hätte das durchaus größer dimensionieren können. Aber, wie gesagt, im Vorfeld fehlte allen auch so ein bisschen das Gefühl und ein bisschen auch so das Zutrauen. Und manche kamen bestimmt auch nicht mit dem besten Gefühl nach Dresden, weil dieser Stadt ja schon außerhalb ein gewisses Image anhängt. Und das ist, glaube ich, so das Allerwichtigste mal abseits des Sportes, dass Dresden sich von seiner nicht nur sonnigen Seite, sondern auch was die Freundlichkeit der Menschen und die Begeisterungsfähigkeit der Stadt anbetrifft, sich wirklich von einer sehr, sehr schön angenehmen und Tatsache fast schon ungewohnten Seite gezeigt hat.
Hat mir auch Tom Liebscher losgesagt. Der hat gesagt, wir haben ja echt geliefert und wir waren ein guter Botschafter. Und es hat Lust auf mehr gemacht. Du hast es jetzt gerade schon angesprochen, noch ganz kurz. Thema Olympia. Nach so einem Wochenende ist man euphorisiert. Das waren aber auch alle Beteiligten nach den Finals im Ruhrgebiet. Das waren sie auch nach der ersten Auflage rund um Berlin. Dann verpufft das wieder. Und ich sag dir eins, bei der Olympiabewerbung, irgendeiner wird irgendeine Möwe, eine Ameise oder irgendeinen Strauch finden, der dann gerettet werden muss. Wenn wir mit der Euphorie jetzt vom Wochenende in so eine Olympiabewerbung reingehen würden, vielleicht auch mal alle und sagen können, das hilft unserem Land, auch dem Image unseres Landes für die ganze Darstellung, dann würde es vielleicht was werden. Aber ich sag mal, wir sind auch ein bisschen ein Land, was immer gerne mal ein bisschen nörgelt und eher das Glas Wasser halb leer als halb voll sieht.
Das ist eben wirklich die Herausforderung für die nächsten Wochen, vor allen Dingen auch Monate, weil diese Olympiabewerbung, Sachsens Innenminister Armin Schuster hat das gut ausgedrückt, wer die Finals 2025 haben will, muss sich damit 2020 befassen. So war es. Mhm. Wer die Tour de France 2030 nach Dresden holen will, muss sich jetzt damit befassen. Und so ist es auch. Und wer aber 2036, 2040 Olympische Spiele haben will, muss sich auch jetzt damit befassen. Also das kann nur eine gemeinsame Anstrengung sein und das ist jetzt, Jens, wirklich der Bogen zu Dynamo. Ich habe Stefan Kutschkes Worte im Ohr. Gemeinsam Teamwork aus der Doku der Aufstiegssaison und das ist ein Motto, das gilt eben auch für eine Olympiabewerbung Deutschlands. Das darf dann nicht in Einzelinteressen zerfallen und jeder Standort kämpft nur für sich. Und da es nur einer werden kann von den vier Bewerbern, Rhein-Ruhr, Hamburg, München oder Berlin/Leipzig, /Dresden. Wer es nicht wird oder die drei, die es nicht werden, die dürfen sich dann nicht in den Schmollwinkel zurückziehen, sondern die müssen dann den Sieger unterstützen.
So sieht's aus. Für mich der Moment der Finals, der Karl Bedendorf im Moment, muss ich wirklich sagen, der diesen Sieg über 3000 Meter Hindernis, du warst ja im Heinz-Steier-Stadion, seiner schwerkranken Mutter gewidmet hat. War schon sehr emotional.
Absolut, wirklich da. Also ihr habt den Lauf erlebt, der alleine war schon packend. Und dann steht der Karl da in der Mixzone und erzählt das. Und also wirklich ein bemerkenswerter Typ auch, der eine ganz tolle Entwicklung genommen hat, der als Steppke hier schon in Dresden vornweg lief, der dann sicherlich ein paar schwere Jahre durchgemacht hat, sich aber zu einer wirklich tollen Persönlichkeit entwickelt hat, eben nicht alles geebnet hatte, ist nicht so dieses, er ist ein Talent, aber nicht dieses Riesentalent, hat sich viel erarbeitet, hat zwischendurch eine Ausbildung gemacht und erntet jetzt so ein bisschen den Lohn wirklich von harter Arbeit und ja, dieser private Schicksalsschlag, wie er damit umgeht und wie er das Tatsache in Leistung oder in Kraft ummünzt, also da sage ich das wirklich Hut ab. Das war wirklich großartig.
So, dann kommen wir zu Dynamo. Sonntag, als die Finals ihren letzten Tag hatten, spielte die Sportgemeinschaft das erste Mal nach über 3 Jahren wieder in der zweiten Fußball-Bundesliga. Und ich habe gestern ein Zitat gelesen, das muss Ilja Kenzig, der jetzt beim VfL Bochum der Chef ist, mal vor geraumer Zeit gesagt haben. Der hat gesagt, der erste Spieltag ist wie das Auspacken der Geschenke zu Weihnachten. Also ganz ehrlich, bei Dynamo beim Spiel in Fürth dachte ich nach 8 Minuten, na prima, Socken zu Weihnachten. 0:2 nach 8 Minuten. Ich dachte ja schon nach 24 Sekunden, ja, Kinder, bin ich hier im falschen Film? Was ist denn hier los? In der Anfangsphase wurden wir aber ordentlich durchgeschüttelt. Also, das war auch schlimmer als in der Achterbahn.
Ja, das war auch schlimmer als Socken zu Weihnachten.
Nee, es gibt nichts Schlimmeres als Socken zu Weihnachten.
Ja doch, gar nichts kriegen, oder?
Ja.
Tatsache, also schlechter, nicht nur viel schlechter, sondern überhaupt schlechter, kann man in eine Saison nicht starten. Als nach 24 Sekunden zurückzuliegen und nach 10 Minuten dann gleich 2:0.
Unfassbar. Und natürlich haben sich nach 8 Minuten alle bestätigt gefühlt und haben gesagt, na okay, und darüber müssen wir auch jetzt ausführlich diskutieren. Die Defensive, und Thomas Stamm hat es ja auch so gesagt, wenn wir solche Fehler machen, wie wir sie bei den Gegentoren gemacht haben, dann wird's schwer.
Gerade in den ersten 10 Minuten, was Boxverteidigung anbelangt, wird es in der Form nicht reichen, losgelöst von der zweiten Liga, so auch wenn du so in der dritten Liga verteidigst, wie wir es gemacht haben bei den Gegentoren, wird es richtig schwer.
Und das musste eigentlich auch wirklich so sagen. Es war jetzt auch nicht so, dass die Spielvereinigung Greuther Fürth ein Füllhorn an Chancen hatte, aber die waren unheimlich effizient. Und gerade in den ersten 10 Minuten war es für Dynamo, wobei die nach dem 0-1 gleich mal eine gute Chance durch der Ferne hatten. Aber ich glaube, die mussten erst mal reinkommen. Die mussten erst mal für sich selbst die zweite Liga adaptieren.
Na, das Krasse ist ja, fand ich, dass Dynamo trotz dieser 2 Gegentore sofort den Anschluss gemacht hat. Aber klar, also das
ganz wichtig,
dass die, also wenn du im ersten Angriff ein Gegentor kriegst in deinem ersten Zweitligaspiel, das ist schon krass. Und es war jetzt nicht etwa ein Sonntagsschuss oder so, sondern es war in einem Spielzug vorgeführt, was wir Wochen vorher und was die Spieler wissen das natürlich selber ganz genau, und der Trainer hat es ja auch immer wieder gesagt, dass die individuelle Qualität eine Liga höher eben eine andere, eine bessere ist. Und das ist in diesem ersten Spielzug sowas von genau vorgeführt worden. Da kommt eben dann eine maßgenaue Flanke und in der Mitte, ja, also das ist dann aber, ich glaube, auch in der dritten Liga, wenn die Flanke so kommt, hätte jeder Stürmer die verwandelt. Kalte Dusche ist da noch untertrieben.
Eiskalt. Aber das ist die Frage, die haben wir auch auf der Rückfahrt dann nochmal diskutiert. Der Unterschied zweiter, dritter Liga, den du jetzt hier schon gerade ansprichst, glaubst du, da bin ich mir unsicher, ob die 3 Treffer von Fürth auch in der dritten Liga so gekommen wären? Also ob der Footgoy, mir hat ein Kollege gesagt, naja, in der dritten Liga gibt's wenige von solchen Spielern, die diese Qualität von diesem Footgoy haben, der 2 Treffer macht am Sonntag.
Ich sag mal so, die Flanke zum 1-0 oder zum 0-1 aus Dynamo-Sicht, die kann auch in der dritten Liga kommen. Die Wahrscheinlichkeit ist vielleicht nicht so hoch. Also ich sag mal, da kommen eben von 10 Flanken vielleicht nur 6 so genau. In der zweiten Liga sind es dann vielleicht schon 9. Also das kann schon so passieren. Da ist es für mich eher ein Thema der Zuordnung in der Mitte, weil, wie gesagt, auch jeder Drittliga, wahrscheinlich auch jeder Viertligastürmer macht den Ball dann rein, wenn er so genau auf seinen Kopf fliegt, wenn gar kein Gegenspieler an ihm dran ist. Wenn du nach der Qualität fragst und ob das in der dritten Liga passiert wäre, sage ich, das dritte Gegentor wäre in der dritten Liga so wahrscheinlich nicht passiert, weil du diesen Einzelspieler, der 3 Drittliga-Verteidiger schnickt, in der dritten Liga so nicht hast. Glaube ich zumindest.
3 Drittliga-Verteidiger, sagst du jetzt schon.
Naja, in der Situation dritte Liga. Ja. Aber jetzt, ja, in der Situation haben sich die 3 Dynamos angestellt wie Drittliga-Verteidiger und wahrscheinlich trete ich da jetzt dem einen oder anderen Drittliga-Verteidiger sogar noch auf die Füße. Also das sah wirklich schon peinlich aus. Und da sind ja Lars Bünning, der zum Beispiel damit beteiligt war, der ist ja da klar genug. Ich glaube, der würde uns das auch bestätigen, dass er sagt, also das sah mal richtig, richtig schlecht aus. Also das Gegentor kann und darf nie passieren.
Fazit vom Spiel, habt das in den ersten 10 Minuten verspielt, dass hier ein Punkt möglich war?
Boah, erstmal haben wir die auf jeden Fall verpennt. Also das steht außer Frage. Darf uns so nicht passieren. Dann eine sehr gute Reaktion. Ich finde, über das ganze Spiel die klar bessere Mannschaft in meinen Augen. Was die Chancen angeht, was die Spielkontrolle angeht. Was man aber auch sagen muss, sie haben halt unsere Fehler eiskalt bestraft. Das ist einfach Fakt. Das wird auf uns zukommen in der Liga und können wir nur daraus lernen.
So viele Chancen hatte er Fürth nicht. Die waren wirklich brutal effektiv, was man euch auch vorwerfen muss.
Ja, kann man uns vorwerfen, auf jeden Fall, weil ich finde, wir haben dann wirklich fast die klareren Chancen und sind fast das ganze Spiel am Drücker. Klar müssen wir vorne mehr Dinger machen, müssen aber die Tore auch besser verhindern. Das ist ganz klar unser Anspruch und das darf nicht passieren, müssen wir aufarbeiten. Und wie schon gesagt, das wird in der Liga nicht weniger und individuelle Qualität von den Gegnern wird nicht weniger. Die kommenden Spiele, deswegen müssen wir da einen Riesenschritt machen.
Ihr konntet hier komplett mithalten. Also ich glaube, ein Punkt wäre dann wirklich auch verdient gewesen, gerade wie ihr gedrängt habt nach dem Anschlusstreffer von Claudio.
Ja, mindestens. Wie gesagt, wenn wir uns nicht so blöd anstellen bei den Gegentoren, nehmen wir hier noch mehr mit als einen Punkt. Ist meine ganz klare Meinung. Und dass wir mithalten können, hat uns das Spiel auch aufgezeigt, ja. Wobei ich sagen muss, das war auch von vornherein, wir sind hier nicht hergefahren als kleines Licht, um uns kleiner zu machen, als wir sind, ohne irgendwie die Demut zu verlieren oder wie auch immer. Wir haben uns fest vorgenommen, mutigen Fußball zu spielen. Ich finde, das haben wir über die meisten Teile des Spiels getan. Und deswegen können wir uns in Sachen Mut und Leidenschaft, glaube ich, nichts vorwerfen heute.
Wenn wir jetzt nochmal den Blick von oben drauf machen, sage ich, du darfst auswärts nie und nirgends 3 Gegentore kassieren, weil mit 3 Gegentoren wird's immer, immer schwer. Das ist der Punkt 1. Und der Punkt 2 ist, wenn du auswärts 2 Tore schießt, was echt eine Menge ist, dann musst du was mitnehmen können. Also das eine bedingt ja irgendwo das andere. Insofern war es wirklich, also das Wort, was das Spiel am besten beschreibt, ist für mich Lehrstunde. Man sagt das schnell dahin oder Lehrgeld gezahlt, Lehrstunde erteilt bekommen. Das sind so die Begriffe für mich für dieses Viertspiel.
Naja, ein Spiel mit Licht und Schatten. Zum Licht kommen wir auch gleich, weil das darf man nicht außer Acht lassen. Und das haben auch viele geschrieben oder auch so gesagt. Es gab eben auch ein paar Ansätze, die Hoffnung machen, die Mut machen. Zum Beispiel der Ansatz nach einem 0-2 nach 8 Minuten, Tino, kannst du auch komplett wegbrechen. Erinnert dich damals an das Spiel gegen Hansa Rostock hier zu Hause, wo es dann nach 20 Minuten 0-4 steht. Also da kannst du auch eine richtige Reibe bekommen. Und die Mannschaft hat sich dann kurz geschüttelt, du hast es gerade schon gesagt, kam dann natürlich zeitlich auch zu dem wichtigen und schnellen Anschlusstreffer und kam dann an in der zweiten Bundesliga. Ähnlich wie die Deutsche Bahn mit 10 Minuten Verspätung, aber sie ist dann angekommen.
Das muss man sagen. Da finde ich nur bis zu dem Punkt passt der Vergleich zur Deutschen Bahn, weil alles, was danach kam, ab Minute 10, war fast besser als die Deutsche Bahn, wenn wir so weiter vergleichen wollen. Weil das war eigentlich ein richtig, richtig gutes Spiel. Für ein Auswärtsspiel, für ein erstes Spiel. Und das macht's halt im Nachgang auch so richtig ärgerlich. Oder andersrum, man kann ganz viel Hoffnung rausschöpfen. Je nachdem, jetzt wollen wir mal das Glas halb voll sehen und wollen mal nicht das halb leere Glas sehen. Insofern sage ich, dieses erste Spiel gibt auch ganz, ganz viel Zuversicht.
Christoph da Ferner sagt, wir hören da gleich mal rein, der hat für mich wirklich was Wahres gesagt. Gerade in den Auswärtsspielen musst du diese Anfangsphase überstehen. Das wird ja häufiger passieren. Das wird nicht nur in Fürth passieren. Guck dir mal den Freitagabend an, was da Schalke veranstaltet hat gegen Hertha BSC. Die haben einen Druck aufgebaut. Das wird dir wahrscheinlich noch 14, 15 Mal passieren, dass der Gastgeber die ersten 10, 15 Minuten Druck macht. Das passiert ja hier in Dresden hoffentlich am Samstag auch vom Gastgeber.
Lass mich das noch sagen, bevor wir Christoph da Ferner hören. Nicht ganz umsonst gab es an diesem ersten Spieltag 8 Heimsiege in der zweiten Liga. Das ist eher selten, ne? Es ist nicht so. Mhm. Aber zeigt eben auch, dass viele Truppen am Ende, und das ist am Ende wieder tröstlich, auch das Dynamo-Problem hatten, dass sie eben mit dieser Druckwelle vielleicht des Gastgebers punktuell nicht umgehen konnten. Ne? Aber jetzt Christoph da Ferner erst mal.
Am Ende also eine 2-3 Niederlage. Woran machst du sie denn fest, dass ihr hier mit leeren Händen nach Hause reist?
Fakt ist, dass es noch mehr so sein wird, vor allem wenn wir auswärts spielen, dass die erste Druckwelle vom Gegner überstehen müssen. Das wird häufig so sein. Das haben wir überhaupt nicht geschafft. Und direkt 2 Dinger bekommen, da müssen wir sehr, sehr schnell dazulernen, vor allem auswärts, glaube ich, weil das ein Schlüssel sein kann, wenn du die erste Welle brichst, dass es dann einfach ein offenes Spiel wird. Und dann, glaube ich, hat man gesehen, so, was unsere Mannschaft drauf hat. So. Und auch nach dem 2-1 waren wir im Ballbesitz sehr gut, im Spielaufbau haben wir gute Lösungen gefunden und hatten dann noch ein, zwei Dinge, aber wo ich nicht sage, das waren jetzt 100%ige. Und in der zweiten Halbzeit, ja, muss man wirklich sagen, dass das ein sehr, sehr billiges Gegentor war. Da muss man schon an die eigene Nase fassen, so. Aber wie wir danach wieder zurückgekommen sind, da sieht man, glaube ich, schon, dass der Charakter der Truppe stimmt. Und dann haben wir das 3-2 gemacht und danach waren wir auch weiterhin am Drücker, hatten viele Situationen im letzten Drittel. Und ich sage schon, da kann dann auch noch der Ausgleich passieren, so. Der ist heute nicht passiert, aber ja, ich sag trotzdem, wir haben schon alles reingeworfen, aber es hat einfach einen Tick gefehlt und wir müssen noch mehr die Balance zwischen Defensive und Offensive hinbekommen.
Du hast schnelles Anschlusstor gemacht nach dem 2-0 von Fürth, schnell getroffen. Das war wichtig. Danach wart ihr auch viel besser drin in der Partie. Hat sogar noch weitere Möglichkeiten heute in dem Spiel. Also es hätte nicht nur bei einem Treffer bleiben müssen.
Ja, wir hatten viele Durchbrüche über außen, das war sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also wir haben uns viel freigespielt, sind viel in die Tiefe gegangen und dann waren wir eigentlich oftmals in der Box auch diejenigen, die den ersten Kontakt hatten und das muss man mitnehmen. Aber ja, es ist sehr, sehr ärgerlich, aber ich sage ehrlich, nach dem 2-0 kannst du auch komplett auseinanderfliegen und hier mit einer 5-0-Packung nach Hause fahren, das war nicht der Fall. Aber ja, klar, jetzt schnell straffen. Samstag geht's weiter und da wissen wir, glaube ich, auch alle, was das für ein Spiel ist.
Das definitiv. Was ist so das Wichtigste, was man bis zum nächsten Samstag lernen muss und möglicherweise auch abstellen muss? Dass die Anfangsphase beim El Clasico eine ganz andere in eurem Stadion sein wird, ist logisch.
90 Minuten voller Fokus, 100% Konzentration. und noch mehr Cleverness, würde ich sagen. Aber ansonsten, was Thema Willen, Leidenschaft, Mentalität angeht, kann man der Truppe heute nichts vorwerfen.
Ja, Christoph da Ferner, für ihn, er wollte das natürlich gar nicht hochhängen, aber glaube ich auch, wird ja auch viel über neuen Angreifer gesprochen. Nicht ganz unwichtig, gleich mal am ersten Spieltag geknipst zu haben. Er hat ja noch weitere Chancen gehabt, zweite Halbzeit, wo er den Pfosten trifft. Also Christoph da Ferner war schon präsent. Wie du schon gesagt hast, ab der Minute 10 konntest du wirklich von einem ordentlichen Spiel sprechen. Da hast du nicht gemerkt, wer hier Aufsteiger ist und wer etablierter Zweitligist ist. Da hast du bei Fürth eher schon gemerkt, das ist noch eine Mannschaft mit vielen Neuzugängen, die noch nicht gefestigt ist. Da war es ja Dynamo, die dann den Ballbesitz hatten. Da war es auch Dynamo, die mehr vor dem Tor des Gegners waren. Fürth hatte dann kurz vor der Halbzeitpause noch mal eine Riesenmöglichkeit, dieser Kopfball da an die Latte. Aber ansonsten war da wenig von den Gastgebern. Da hatte ich schon ein gutes Gefühl, auch mit Blick auf die zweite Halbzeit.
Ja, das stimmt. Du hast die Zahlen angesprochen, ne? So Ballbesitz 70-30 oder 69-31. Für Dynamo, am Ende waren es auch 10 zu 4 Eckbälle. Das ist für ein Auswärtsspiel eines Aufsteigers, das erste Spiel in der zweiten Liga, ist das doch eine bemerkenswerte Statistik. Lass mich noch eins zu den Gegentoren sagen. Das erste haben wir jetzt besprochen. Maßgenaue Flanke in der Mitte, der Stürmer komplett, aber sowas von komplett frei. Das zweite, ein ähnliches Muster, wieder gute Flanke. Und da sage ich aber auch, ne, den Gegentreffer kriegst du jetzt nicht in jedem Spiel. Ich meine, der Felix Klaus, der da einen maßgenauen Kopfball in den Torwinkel setzt, den hat er perfekt getroffen. Das klappt nicht immer so, aber zeigt eben, die Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert, ist in der zweiten Liga eben eine höhere als in der dritten. Insofern dann das Tor von Christoph da Ferner, und da sind wir dann auch wieder bei einem gewissen Schatten. Du hast es angesprochen, es gab eben auch noch weitere Chancen, ne? Nils Fröhling hatte noch eine Riesenchance. Am Ende könnte man fast sagen, der Satz ist, glaube ich, so nicht gefallen, aber eigentlich darfst du das Spiel gar nicht verlieren.
Aber die eine Fröhling-Chance war abseits, ne? Also die auch immer viral ging im Netz, da war eine Abseitsposition. Der Schiedsrichterassistent hat da auch die Fahne gehoben.
Dann ist es die, die ich wahrscheinlich meinte. Und trotzdem wäre es natürlich besser gewesen, der Ball wäre drinne und dann kann es trotzdem abseits sein, weil genutzt hat er sie in dem Moment halt nicht. Schwamm drüber in dem Moment, weil wir können jetzt...
Fröhling hat aber kein schlechtes Spiel gemacht.
Du, das haben ja so viele kein schlechtes Spiel gemacht. Am Ende waren es doch irgendwie individuelle Aussetzer, vorne wie hinten und in der Mitte natürlich auch, dass am Ende sowas rauskommt. Ja, es ist einfach echt, wo wir nochmal so detailliert drauf gucken, es ist wirklich fast schon ärgerlich und man könnte hadern, aber man könnte halt eben auch sagen, nee, wir können ja nicht nur mithalten, wir können halt auch auswärts im vierten Spiel bestimmen.
Haben wir heute gemerkt, dass in der zweiten Liga wirklich Fehler eiskalt bestraft werden, speziell in den ersten 10 Minuten. Kannst du uns diese ersten 10 Minuten erklären, die ich als Hauptursache nennen würde, warum wir heute mit leeren Händen nach Hause reisen?
Also ich sag mal so, es liegt auf der Hand, dass es natürlich sehr scheiße für uns war, diese zwei Gegentore in so kurzer Zeit. Von Fehlern würde ich jetzt nicht unbedingt sprechen, das ist eher eine Fehlerkette. Also es ist jetzt nicht so, dass wir im Fünfer den Ball verloren haben und dann ein Gegentor bekommen haben, sondern eher durch verschiedene Fehler oder kleine Fehler. Darf so nicht passieren, klar. Trotzdem, Reaktion war dann gut. Eigentlich das ganze Spiel über eher uns gesehen, dass wir wollten und das Spiel gemacht haben. Wäre sehr interessant für mich gewesen zu sehen, was denn gewesen wäre, wenn es länger 0-0 gestanden wäre. Ich war sogar teilweise ein bisschen überrascht über die Art und Weise von Fürth. Haben es dann eigentlich phasenweise gut gemacht, vor allem bis ins letzte Drittel und dann aber nicht zwingend genug gewesen, machen eigentlich direkt den Anschluss, was sehr gut war. Dann wollte er auch, weiß nicht, 3-4 Mal auch nicht rein einfach. Dann bekommen wir wieder zum ungünstigsten Zeitpunkt wieder das 3-1. An diesen Dingen müssen wir arbeiten. Und ja, die Frage ist da natürlich einfach gestellt, ist das der Unterschied? Zweite, dritte Liga? Kann ich nicht sagen, aber darf auf jeden Fall nicht passieren.
Dass eure Moral intakt ist, logisch. Speziell die Phase vor dem 2-3 und auch nach dem 2-3, die kann euch ja Mut machen, auch für die nächsten Aufgaben.
Richtig, ja. Also ich wäre jetzt viel, klar, ich bin jetzt gerade angepisst, aber ich wäre noch viel angepisster, wenn ich keinen Mut gesehen hätte nach dem 2-0. Also wenn man zwei Tore innerhalb von so kurzer Zeit bekommt, dann kann man sich schon auch mal in die Hose scheißen. Ist mir nicht aufgefallen bei irgendwelchen Mitspielern. Deshalb bin ich jetzt weniger angepisst, als wenn das der Fall gewesen wäre.
Was haben euch die Fans jetzt noch mit auf den Weg gegeben? Ihr wart ja doch eine Weile dort bei denen, die dann auch lautstark zu hören waren, speziell dann in der zweiten Halbzeit, speziell nach dem Treffer von Claudio Kammerknecht.
Ja, dass sie hinter uns stehen, dass wir uns zerreißen sollen. Ich glaube, dass sie heute auch gesehen haben, dass wir alles gegeben haben. Es kann nicht immer alles funktionieren. Es ist klar, dass wir in der zweiten Liga nicht jedes Spiel gewinnen, aber das war ganz klar die Message, dass wir es nur gemeinsam schaffen können. So letzte Saison auch aufgestiegen sind und so dann natürlich auch den Klassenerhalt schaffen wollen.
Am Ende stehst du mit leeren Händen da. Vinko Schapina sagt eben auch, die Anfangsphase ist halt bescheiden. Die schlägt dir dann ins Kontor, wenn du gleich mal mit einem 0-2-Rückstand zurechtkommen musst, ist das schwierig. Und dann gehst du in der Halbzeitpause und kann mir ja vorstellen, du nimmst ja dann einiges vor, sagst, okay, wir haben jetzt hier noch 45 Minuten, jetzt packen wir's, wir sind ja gut drin in der Partie. Dann kommt die Schnipselattacke aus dem vierten Block, dann kommt der Laubsauger, hast du mitbekommen, die mussten dort ordentlich blasen.
Hab ich gesehen.
Qualitätsware war da am Start, haben dann ordentlich mit dem Laubsauger. Hast du im Zivildienst mal damals mit dem Laubsauger gearbeitet? Kennst du dich mit dem aus? Du hast doch Gartenarbeit und Ähnliches gemacht.
Sehr gut, ich freue mich, wie intensiv du an meiner Biografie teilnimmst und die immer wieder aufleben lässt. Stadtgärtnerei Kamenz, kann ich an dieser Stelle auch gerne nochmal sagen. Grüße an die Stadtgärtnerei. Und ja, wir haben auch mit dem Laubbläser gearbeitet. Am liebsten habe ich gehäckselt.
Okay.
Und mit der Motorsense. Das habe ich gerne gemacht.
Das ist ein schwieriger, aber der Übergang passt jetzt irgendwie. Gehäckselt und dem Motorsense kam ja dann gleich wieder von Footguy. Also das dritte Tor. Och, bitte. Du bist drin im Spiel. Du hast die komplette zweite Halbzeit vor dir. Du kannst dann auch sagen, okay, jetzt legen wir uns das irgendwie zurecht. Wir haben noch viel Zeit für ein Tor, um hier was mitzunehmen. Das darf so nicht passieren. Das darf so nicht passieren.
Das ist ja nicht mal eine Chance gewesen, wenn man so will. Ne? Die hatten ja dann noch eine, wo Lars Bünding auch Glück hatte, dass er den Footcoy dann halt laufen lässt, weil er sonst wahrscheinlich auch rot gekriegt hätte. Das haben sie dann schlecht ausgespielt, die Vierter, oder Alexander Rosipal hat super gerettet. Also das kann man dann so oder so wenden. Aber das Gegentor, nee. Wie gesagt, ich habe es vorhin schon gesagt, das weiß, glaube ich, auch jeder der Beteiligten, dass das so nie passieren kann. Und der Kollege Footcoy wird sich heute noch wundern, wie das einfach ging. Mhm. Ich glaube, sowas passiert sonst nicht mal im Training. Das ist sonst noch so klassische Testspielsituation oder DFB-Pokal. Die höherklassige Mannschaft spielt gegen ein Dreiklasse schlechteres Team.
Wir müssen schon auch die Wahrheit ansprechen, dass wenn wir uns so im letzten Drittel verhalten, wie wir uns verhalten haben, nicht nur bei den Gegentoren, gab auch nochmal eine Kontersituation, wo wir einfach nur begleiten, obwohl wir 6-2 Überzahl haben. Ja, die Dinge müssen wir besprechen, weil wenn wir die nicht verändert bekommen, dann wird es grundsätzlich schwierig, nicht nur heute, sondern die nächsten Wochen.
Und dann, Tino, könntest du ja sagen, okay, jetzt liegen wir hier in unserem ersten Zweitligaspiel mit 1-3 hinten bei einer Mannschaft, die auch in den Jahren davor immer vor allem heimstark war. Also in Fürth ist es unangenehm zu spielen. Wir haben dort seit über 20 Jahren nicht gewonnen und die Bilanz hält auch weiter an. Und dann, finde ich, dann zeigst du eine gute Reaktion, auch wenn die dann nicht belohnt wird, und merkst, in der Mannschaft steckt was drin. Da steckt weiterhin viel Moral drin, was hat sie auch schon die letzten Jahre ausgezeichnet. Aber die Mannschaft hat eben auch vor allem eine offensive Qualität. Ich fand gerade nach dem Dreifachwechsel, den dann Thomas Stamm gemacht hat, kam so viel neuer Schwung nochmal rein. Kota, Hauptmann und Co., die haben dort wirklich nochmal ein bisschen was bewirkt. Dann hast du Chancen, Claudio Kammerknecht macht den Anschlusstreffer und dann hast du dir den Gegner doch zurechtgelegt.
Ja, erstmal zum ersten Teil. Wenn du natürlich einen Hauptmann von der Bank bringen kannst, also das ist jetzt keine Option gewesen, er hat deshalb nicht von Anfang an gespielt, weil er eben noch nicht richtig fit ist, aber wenn er dann eben kommt, vor allen Dingen auch fand ich bemerkenswert, linke Seite, habt ihr letzte Woche im Podcast besprochen, dass sich Jonas Uermichen durchgesetzt hat gegen Dominik Kota, heißt aber gleichwohl, du kannst so einen Kota auch nach 60 Minuten bringen, was sich jetzt durchaus, du hast es gerade angesprochen, ja echt nochmal eine Belebung bringt. Das sind jetzt schon ein paar gute Alternativen und ja, das war dann die beste Phase. Das fiel das 3-2 von Claudio Kammerknecht.
Claudio trifft in der zweiten Liga.
Claudio kann alles. Claudio trifft auch in der zweiten Liga. Und danach, so stand es dann auch immer, war es die beste Phase von Dynamo. Ne?
Unmittelbar vor dem Anschlusstreffer, der hatte sich angekündigt, der klopfte an der Tür, der Anschlusstreffer. Und auch danach, du hast das förmlich gespürt im Rohnhof. Die Fans, der Gastgeber, die waren davor schon ruhig, aber die waren dann noch ruhiger, weil die mit ihrer Mannschaft gezittert haben. Und da war es eigentlich eine Frage der Zeit, dass Dynamo hier zum Ausgleich kommt, weil die waren wirklich druckvoll, sie haben den Gegner eingeschnürt. Das sah wirklich ordentlich aus. Und da musst du dann aber sagen, Effizienz, klares Plus beim Gastgeber, die hat bei Dynamo nicht gestimmt. Da musst du natürlich, und da sind wir bei einem weiteren Manko, tut mir leid, dass ich so viel Wasser heute in den Wein schütte, aber es gab eben ja auch nichts am letzten Sonntag. 10 Eckbälle. Nenn mir mal von den 10 Eckbällen einen, der so richtig, richtig gefährlich gewesen ist, wo du gesagt hast, oh, da habe ich aber kurz geatmet, da hatte ich Schnappatmung.
Ich finde insgesamt vielleicht sogar die besseren Chancen gehabt, auch gerade wenn man ja die Druckphase zweiter Halbzeit mit dazu nimmt, haben die Effizienz, die wir heute gebraucht hätten für die Art und Weise, wie wir verteidigt haben, gerade im letzten Drittel nicht gehabt. Dann kannst du hier vielleicht was mitnehmen, so nicht, und dann geht's, glaube ich, auch so in Ordnung.
Und da haben wir's. Wenn du schon 2 Tore machst, muss das für was reichen auswärts. Also vielleicht nicht in jedem Spiel, also oder du kannst sicherlich auch mal bei den Top-Teams oder meinetwegen auch in irgendeinem Spiel mal 4-2 auswärts verlieren. So wirst auch mal zu Hause, so ähnlich wie es Arminia Bielefeld gemacht hat, gegen Düsseldorf 4-5-1 ein Spiel gewinnen können, was so läuft, wie es läuft. Aber in der Regel müssen 2 Tore zu was Zählbarem reichen. Also sonst wird's ganz, ganz, ganz schwer. Und das ist ja auch der Satz, der immer wieder gesagt wurde am Wochenende.
Also ist für dich die Defensive schuld?
Ach, es geht doch gar nicht um Schuld. Wir haben ja am Anfang, Stefan Kutschke zitiert vom Teamwork und zusammen. Und am Ende ist es ja so, wir können ja jetzt nicht sagen, es liegt an den 3 oder 4 Innen- oder Verteidigern, weil die Stürmer oder die Offensivleute, Effizienz haben wir angesprochen gerade, die haben ja nur auch nicht geliefert. Und dann finde ich es aber natürlich auch irgendwie billig zu sagen, entweder hinten oder vorne, die sind schuld. Na, die in der Mitte haben ja mit dem Spiel auch irgendwas zu tun. Insofern Tore oder Chancen oder auch Nicht-Chancen bahnen sich ja auch an. Vielleicht hätte es noch mehr Chancen geben können, wenn der eine Steckpass aus dem Mittelfeld noch mal besser gekommen wäre. Insofern eine alte Binse, wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen. Und insofern hat schon jeder irgendwie eine Aktie.
Trainer Thomas Stamm ist ja sogar nach dem Spiel gefragt worden, brauchen wir jetzt vielleicht nicht nur einen, sondern 2 Defensivspieler.
Grundsätzlich ja, wir suchen auf der Position, und ob es dann einer oder 2 sind, ist nicht entscheidend, aber dieses Spiel heute hat keine Aussagekraft bezüglich, ist es einer oder sind es 2, sondern ich glaube schon, dass wir die letzten Wochen die Themen, die uns heute sehr wehgetan haben, ja, dass wir daran sind, an denen zu arbeiten, aber sie uns zumindest heute gegen Freiburg was besser, zumindest heute Punkte gekostet haben. Aber ich habe, solange wir kein Spieler haben, der wirklich dann auch zu uns passt, volles Vertrauen in die Jungs, die da sind, weil die es nicht nur über die letzten Wochen, sondern ich würde sogar sagen über die letzten Monate sehr, sehr gut gemacht haben. Und ja, haben jetzt in der Vorrunde ohne Andy Hoti das jetzt auch nicht komplett verkehrt gemacht. Ja, können wir uns nichts davon kaufen, aber das zeigt mir dann schon, dass die Jungs einfach auch am Start sind. Wenn wir so verteidigen wie heute, dann wird schwierig, das ist so, aber solche Tage hast du. Wir hatten schon deutlich bessere, und da ist auch eine Überzeugung da in die Jungs, die wir schon haben.
Also ich sage, einen brauchen sie.
Nur einen? Brauchen sie.
Ja, würde ich sagen.
Mhm. Vielleicht ist für 2 auch kein Geld mehr da, weil du ja auch noch einen Stürmer holen musst.
Zum Beispiel. Und zum anderen, ich sag mal so, wir müssen die Innenverteidiger, die da sind, jetzt auch nicht schlechter machen, als sie sind. Mhm. Und meine These zum Innenverteidiger ist, wenn du einen stabilen, guten Innenverteidiger hast, kann sich der andere an dem auch immer ein Stück weit aufrichten. Also das kann sich dann auch irgendwie einspielen. Aber dass es einen braucht, ja, das ist schon offensichtlich. Einfach auch liegt an der Vielzahl auch der Möglichkeiten, die der Gegner immer wieder hat, an der Vielzahl der Fehler. Und letztendlich ist das jetzt auch keine Forderung von uns, von außen, sondern das ist das, was Thomas Stamm, was Thomas Brendel seit Wochen immer wieder sagen, dass es einen Innenverteidiger geben wird.
Ja, na klar, du musst natürlich auch, wenn Plan A nicht klappt, Plan B und C haben. Oder?
Da bin ich mir auch sicher, dass es die gibt. Und weil ich natürlich die Sätze auch schon gehört habe, ja, jetzt versteifen die sich auf Hoti, warum holen sie jetzt nie kleinen anderen, dann klappt das mit Hoti doch nicht. Ich sag mal so, das ist ein bisschen das, was Thomas Brendel sagt. Ne? Du bist als Zweitligist ja ein Stück weit jetzt so in dieser Sandwich-Position. Ich bin mir ziemlich sicher, dass im August nochmal das Transfer Roulette sozusagen in Gang kommt. Und wenn der erste Stein fällt, dass das durchaus eine Kette sein kann. Und wenn wir das am Thema Innenverteidiger spielen, Magdeburg sucht Innenverteidiger. Wenn die Verstärkung kriegen, die sie wollen, sind sie vielleicht auch, oder sind sie, denke ich, bereit, Andy Hoti gehen zu lassen. Dann kommt Andy Hoti nach Dresden. Wenn Andy Hoti nach Dresden kommt, könnte ich mir gut vorstellen, dass Dynamo einen Innenverteidiger zu viel hat. Und dass beispielsweise David Kubata zum Leihkandidaten wird, vielleicht für einen ambitionierten Drittligisten, der jetzt seit Wochen erzählt, wir brauchen noch eine Verstärkung in der Innenverteidigung und einfach darauf wartet, dass beim Zweitligisten eben sich was tut. Insofern könnte diese Kette Tatsache irgendwann Anfang Mitte August in Gang kommen. Und am Ende brauchen wir da Tatsache noch ein bisschen Geduld. Und am Ende sage ich, wird über den Klassenerhalt der zweiten Liga nicht im August 2025 entschieden, sondern in den folgenden 6, 7, 8 Monaten.
Ja, das sagt Mr. Geduld Tino Meyer, aber es kenne auch einige, die sagen, ja, Ende August, da sind dann schon 4 Spieltage rum und wenn du nach 4 Spieltagen mit 0 oder 1 Punkt dastehst, ist dir wenig geholfen und dann brennt dir der Baum.
Wenn du mit 1 Punkt dastehst, ist für mich immer die erste Frage, wie viele Mannschaften sind um dich herum, die noch 0 oder 1 Punkt haben?
Hm. Wenn dann ich kann gleich mal einhaken. Hm. Gestern hat ein Kollege zu mir gesagt, ich nenne keinen Namen und er ist auch beim Radio.
Ich weiß nicht.
Ein Kollege vom Radio. Der hat mir folgende Wette eingeboten. Und jetzt frage ich dich, soll ich diese Wette annehmen oder nicht? Ich kann mich bis heute entscheiden. Er hat gesagt, er glaubt, dass Dynamo bis Ende August nicht mehr als einen Punkt hat. Also nach 4 Spieltagen. Und das kitzelt mich natürlich, wenn jemand so eine provokative Aussage trifft und ich fühle mich da schon fast in der Ehre verletzt, in der Dynamo-Ehre verletzt, dass ich mir sage, eigentlich, wenn die schon am Wochenende, am Samstag gegen die Magis gewinnen, dann habe ich die Wette ja schon gewonnen und habe ein Sixpack Bier gewonnen.
Also Jens, ich weiß, dass ich zu Optimismus neige und ich weiß, dass ich ja gern...
Auch zu feigsten Prognosen, mein
ja,
Lieber.
Ja, und auch zu... Da neige ich nicht nur zu, da bin ich ja fast abonniert drauf. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du die Wette gewinnst. Weil ich kann mir nie vorstellen, dass Dynamo Ende August nur einen Punkt haben soll. Weil ich ja Tatsache nicht überzeugt bin, aber schon so vom Bauchgefühl und von dem Ganzen, wie Fußball so läuft, schon daran glaube, dass Dynamo am Wochenende gegen Magdeburg gewinnt. Und am Ende nicht, weil sie vielleicht an dem Tag die bessere Mannschaft sind, sondern weil der Fußball ist, wie der Fußball ist. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass Magdeburg diese Mannschaft ist, die mit einer hohen Erwartungshaltung in die Saison geht, die einen neuen Trainer hat, der durchaus unerfahren ist und die einfach die ersten 3 Spiele verlieren. Und das würde heißen, die verlieren auch in Dresden. Und insofern hättest du deine Wette dann am Samstag gewonnen. Pass auf, dann biete ich dir eine Co-Wette an. Du schlägst ein. Und im Erfolgsfall kriege ich von dem Sixpack eine Büchse und im Niederlagenfall würde ich mich zur Hälfte mit, um es dir jetzt auch schmackhaft zu machen, würde ich mich zur Hälfte mit an den Kosten beteiligen. Würde ich dir also irgendwie 3,75 Euro überweisen.
Der will immer irgendwie so eine ganz besondere Marke haben. Gut. Ich nehme einen.
Nimm das an. Ja, den ziehst du so richtig ab.
Das ist ein Sixpack. Gut, dann lass uns mal über Samstag reden, oder? Ich habe echt Bock drauf, also jetzt nicht nur auf Eis. Welche Eissorten wird es denn eigentlich ergeben am Samstag? Steht das schon fest?
Das sind wir noch in der Absprache. Das kann ich dir hier an der Stelle noch nicht sagen. Oder ich kann einfach sagen, Jens, lass dich überlassen.
Wahnsinn, du bist wie Thomas Stamm, der verrät auch nicht viel. Niemand die Eissorte wird hier verraten.
Okay. Ich lass mir doch nie in die Karten oder in die Eistrommel gucken.
Also, dann lass uns drüber reden. Samstag, 13 Uhr, endlich wieder Elbklassiko, Dynamo gegen den ersten FC Magdeburg und darüber müssen wir jetzt reden.
Werbung. Was macht Dynamo Dresden aus? Tradition, Leidenschaft und die besten Fans der Welt. Radeberger Pilsener und Dynamo Dresden. Zwei starke Partner, die zusammengehören. Seit Jahren an der Seite der SGD. Für unvergessliche Gänsehautmomente im Rudolf-Habig-Stadion. Denn Tradition verbindet, Leidenschaft vereint. Unser Bier für die besten Fans. Radeberger Pilsener. Weiter mit der Folge.
Und da sind wir in unserer charmanten Runde und charmant trifft heute wirklich zu. Wir haben weibliche Verstärkung bekommen. Sabrina Bramowski ist bei uns in der Runde. Erfahrene Journalistin, begleitet den ersten FC Magdeburg seit vielen, vielen Jahren. Sabrina, erstmal schönen guten Tag.
Ja, guten Tag Tino und guten Tag Jens. Schön, dass ich bei euch sein darf.
Sabrina, ich hoffe, du hast uns noch ein bisschen Schokolade aus der Schweiz mitgebracht. Du warst ja bei der Frauen-EM, oder?
Ich habe über die Frauen-EM berichtet, allerdings aus Köln, aus dem Sportschau-Campus.
Ach, okay. Haben dir die Kolleginnen oder Kollegen
mitgebracht?
Haben dir die Kolleginnen und Kollegen wenigstens was mitgebracht?
Nein, weil ich sie nicht gesehen habe, ehrlicherweise.
Okay, okay. Ja. Wir wollen auch nicht über Schokolade reden.
Na doch, sondern Jens, über, doch Jens, du redest gerne über Schokolade.
Ich würde gerne über Schokolade reden, aber wir müssen über den 1. FC Magdeburg reden. Und deshalb, weil den 1. FC Magdeburg seit so vielen Jahren begleitest, haben wir uns dich in die Leitung geholt und sind darüber sehr glücklich. Sabrina, der 1. FC Magdeburg, etablierter Zweitligist, das, was Dynamo Dresden in den nächsten Jahren wieder werden will. Es ist die vierte Saison, Platz 11, Platz 14, zuletzt Platz 5. Wo steht der 1. FC Magdeburg in der Saison 2025-2026?
Oh, das ist natürlich eine gute Frage, weil die Schwarzmalerei jetzt natürlich gestartet ist durch den Abgang von Christian Tietz, dem Trainer, der eben Magdeburg dahin geführt hat und ihn zum etablierten Zweitligisten gemacht hat. Magdeburg wird ja bei vielen so als Negativüberraschung gesehen, bei Experten, Influencern, sogar bei der KI, außer bei ChatGPT, muss man sagen. Und ich teile aber diese Meinung absolut gar nicht, bin ganz weit weg davon, den FCM als Abstiegskandidaten zu handeln. Weil klar, ja, Weggang von Mo Elhankouri, Livan Bourgeau schmerzt sehr, weil beide halt so eine große Individualität hatten, die kaum zu ersetzen ist. Aber man kann eben auch sagen, dass mehr als diese beiden nicht weg sind. Also ein Kars ist noch da, auch wenn das Fenster ja noch geöffnet ist, das Transferfenster. Ein Ugoné ist noch da, ein Artig bleibt, der ja unglaublich brennt, weil er nach Magdeburg kam und ich glaube da auch ein Stück weit ausgebrannt war tatsächlich und desillusioniert vom Fußball und hier wieder seine Liebe gefunden hat. Und klar, Christian Tietz ist weg, der hat ja hier Magdeburg schon extrem geprägt. In 4,5 Jahren hat den Verein gemeinsam mit dem Geschäftsführer Sport Ottmar Schork vom Abstieg in die Regionalliga gerettet und dann in die zweite Liga geführt, ist eine sehr nahbar, lebensfrohe Person mit sehr eigener Spielkultur, war aber auch sehr gut in der Führung eines Teams tatsächlich. Also die Mannschaft unter ihm war extrem harmonisch, ganz geschlossene Einheit und hat es halt geschafft, trotz begrenzter Mittel einen sehr unverkennbaren Offensivstil zu pflegen und hat eben die Mannschaft etabliert und das bei der Vorgeschichte. Also ich meine, Magdeburg zeichnet ja eine andere Vorgeschichte nach der Wende als zum Beispiel Dynamo, ja, also 25 Jahre zu Gast im Amateurfußball nach der Wende. Dann gab es ja diese Keine-Kärtel-Kombo, die den Verein damals rausgeführt haben aus der Regionalliga Nordost bis zum Aufstieg in die zweite Liga. Dann gab es ja einen Abstieg wieder daraus und dann einen Neuangriff und eine Neuetablierung. Und wie sich der Verein in den letzten 10 Jahren gemausert hat, ist schon erstaunlich. Und ich bin wirklich davon überzeugt, dass der Weg des 1. FC Magdeburg in der zweiten Liga dieses Jahr auf jeden Fall nicht vorbei ist.
Also ich habe 2, 3 Fragen, die mir auf der Zunge brennen und eine dieser Fragen stelle ich gleich am Anfang. Du kannst sie uns besser erklären als jeder, der nicht so nah dran ist. Warum ist Christian Tietz im Sommer gegangen nach 4 Jahren? Das sah für uns von außen beobachtet, aber auch mal bei einem Tor Christian Tietz kennengelernt, ein sehr sympathischer, angenehmer Zeitgenosse. Warum sagt er, nach 4 Jahren ist die Geschichte Magdeburg für mich auserzählt? Ich gehe zum Ligakonkurrenten, ich gehe zu Hannover 96. Ganz ehrlich, ich von außen betrachtet, ich weiß nicht, wie es dir geht, Tino, ich habe es nicht ganz verstanden.
Ich stehe so wie ihr beide, also wie Tino und wie du, Jens, natürlich auch nur an der Außenlinie und beobachte den Verein. Ich bin ja nicht mittendrin. Es war für alle, glaube ich, sehr überraschend tatsächlich, dieser Abgang durch die Hintertür nach Hannover, weil er halt so abrupt kam, weil er so überraschend kam, weil dieser Wechselwunsch für viele, auch für Geschäftsführer Sport Ottmar Schork, durchaus sehr überraschend kam. Und nach dem Warum, also vielleicht hat er hier ein sportliches Limit gesehen. Ich meine, sie haben extrem performt vergangene Saison. Vielleicht haben sie auch ein Stück überperformt vergangene Saison. Ich weiß nicht, ob er das nochmal dachte, das reproduzieren zu können. Was in jedem Fall ist, ist, dass er mit der Infrastruktur in Magdeburg nicht ganz zufrieden ist. Es gab da immer wieder Auseinandersetzungen, dass die Plätze nicht stimmen, dass die Trainingsplätze im Winter nicht bespielbar sind, dass man zum Teil im Stadion spielen muss und so weiter und so fort. Und die Spieler haben zum Beispiel, wenn du zur Pressekonferenz gehst oder du hast einen Termin mit einem Spieler unter der Woche und willst halt hinein ins Stadion, dann trittst du über die Spieler rüber, weil die liegen auf den Fluren und dehnen sich auf den Fluren. Also auch dafür gibt es zum Beispiel keine Räume in Magdeburg. Und all das hat Christian Tietz halt sehr negativ tatsächlich gestimmt. Dennoch, glaube ich, ist er mit dem Verein im Herzen verbunden. Ich finde, er hinterlässt auch eine sehr große Lücke. Und Ich bin gespannt, was mit ihm und Hannover passiert. Aber ich glaube, dass er auch dann weiß, was er in 4,5 Jahren in Magdeburg hatte, weil er eben ja auch hier eine Stabilität gefunden hat, die es vielleicht im Profifußball so links und rechts nicht so gibt.
Das ist ein gutes Stichwort. Wahrscheinlich gibt es in Hannover mehr Räume, also Stadion und wahrscheinlich auch Plätze und ganz wahrscheinlich auch mehr Geld. Was es aber definitiv in Hannover nicht so gibt, ist Ruhe und diese Geschlossenheit. Also da ist ja Hannover, breit sich ja da ein in die Reihe der Traditionsvereine, ähnlich vielleicht wie Hertha BSC und auch Schalke, die seit Jahren irgendwelchen Ansprüchen hinterherlaufen. Insofern ist das ja schon ein gewagter Schritt, den er da gemacht hat. Also fand ich zumindest jetzt auch von außen betrachtet.
Das stimmt, aber zum Beispiel Schork sieht neben deiner angesprochenen Hertha Hannover als Aufstiegskandidat Nummer 1 in dieser Saison. Also wird ja auch von vielen Experten drumherum groß gesprochen, der Verein. Und ich glaube schon, dass es für einen Trainer wie Christian Tietz, der auch schon etwas älter ist, also Mitte 50, schon auch nochmal cool wäre, diesen Step halt nochmal zu schaffen, tatsächlich in seiner Karriere eben in der Bundesliga dann auch zu performen. Hat er ja schon mal beim HSV, hat nicht so gut geklappt. Aber ich glaube schon, dass das auch so ein Ziel ist.
HSV, das gute Stichwort, Wiedersehen, glaube ich, mit Ralf Becker. Und das ist natürlich dann wieder auch der ein bisschen hier der Claim nach Dresden, ne? Becker und Tietz jetzt in Hannover. Ja, also ich bin da total gespannt und habe das am Wochenende auch verfolgt. Und anders als Magdeburg hat Hannover aber gewonnen, ne?
Korrekt.
Jetzt habt ihr Markus Fiedler, der ist von der U23 des VfB Stuttgart gekommen. Nach ein paar Wochen, wie erlebst du Markus Fiedler? Krieg immer so ein bisschen von außen mit, macht natürlich ein bisschen am Spielsystem was anderes. Aber er hat natürlich nur den Kader vorgesetzt bekommen mit ein, zwei, drei Veränderungen, den ihn Christian Tietz hinterlassen hat.
Ja, das stimmt. Aber ich meine, er kann vom Glück reden, dass er diesen Kader vorgesetzt bekommen hat mit nur zwei, drei Änderungen. Ne? Also wie gesagt, dass wirklich ein Martin Kaas noch da ist, ein John Hugoni noch da ist, ein Markus Mathiesen da ist, ein Barış Artık geblieben ist. Also er hat ja, und Dominik Reimann als Torwart, er hat ja diese großen Stützen, die wirklich geblieben ist und die Achse, die auch immer noch spielbestimmt ist beim ersten FC Magdeburg. Für ihn ist es natürlich aufregend, diese Saison, weil Zweitliga-Erfahrung hat er noch nicht gesammelt. Ne? Er hat es ja erzählt, er war ja in der dritten Liga zuletzt aktiv mit der zweiten des VfB Stuttgart und hat ja dann auch den Drittliga-Klassenerhalt geschafft. Aber für ihn ist es jetzt natürlich ein enormer Schritt in diese zweite Liga. Ist nochmal vielleicht auch ganz anderer Fußball, der hier gespielt wird. Aber es ist auf jeden Fall sein Fußball, denn er mag eben auch die Dominanz mit dem Ball. Das ist eine Parallele zu Christian Tietz. Er weiß auch, dass die Mannschaft natürlich sehr gute Fußballer hat, das hat er auch gesagt, die eine spielerische Idee verfolgen. Das heißt also, so Rümpelfußball wird man unter Markus Fiedler auch nicht sehen. Und er steht eben auch so auf diese schnellen, flachen Pässe. Allerdings, und das ist halt etwas, was er vielleicht dann auch als Parallele vorführt mit Christian Tietz, hat er eben in den Testspielen, in nur 4 Testspielen, 12 Gegentore kassiert. Also es war wirklich eine holprige Vorbereitung. Und so ein altbekanntes Lied mit fatalen Rückpässen, wiederkehrenden Anfälligkeiten in der Defensive, individuelle Missgeschicke, also das, was den 1. FC Magdeburg eben auch in der Zweitligasaison des Öfteren mal ausgezeichnet hat. Deswegen, ich glaube, da hatten sie jetzt versucht, eine Stabilität reinzubekommen, dort Drucksituationen standzuhalten. Ich finde auch, dass das gegen Braunschweig bis eben auf diese eine Szene, die eben zum Gegentür geführt hat, sehr gut geklappt hat. Aber mit der Offensive, wenn du halt 19-9 Torschüsse hast gegen Braunschweig, davon allerdings nur 2 direkt aufs Tor, muss man auch sagen, könntest du eigentlich mehr Ertrag erwarten? 12 Ecken, 64% Ballbesitz, also eigentlich haben alle Daten für den FCM gesprochen.
Lass uns mal über das Braunschweig-Spiel noch ein bisschen sprechen vom Sonntag. Magdeburg war die einzige Mannschaft, die das Heimspiel verloren hat.
9 Spiele, 8 Heimsiege.
Es gab bei den 11 Freunden so ein schönes Bild. Da sitzen alle Heimmannschaften im Bus. Auf der einen Seite freuen sich und auf der anderen Seite sitzt symbolisch geordnet eine einzelne Person, guckt ganz traurig rein und das Logo vom 1. FC Magdeburg steckt dann über dieser Person. Ja, das hatte der 1. FC Magdeburg dann so als Alleinstellungsmerkmal, als Gastgeber, dass man das verloren hat. Man muss es natürlich nicht verlieren. Du hast schon gesagt, die hatten viele Möglichkeiten. Gerade Kaas hatte 2 Pfosten getroffen. Vielleicht aber auch ganz gut, dass er keine Tore gleich gemacht hat.
Ich weiß, Jens, das sagt man so, ne? Aber ich finde halt, also auch wenn er 1 oder 2 Tore geschossen hätte und du gehst halt mit so einem Heimsieg in die Saison, glaube ich, wäre er auch nicht gleich weggekauft worden von einem Bundesligisten. Und das kann ja trotzdem noch passieren, weißt du so?
Glaubst du das, dass Hugoné und Kars werden ja immer wieder in die Gerüchteküche reingehauen, dass vielleicht bei Hugoné habe ich gelesen, dass Köln, wer weiß nicht, ob das noch warm ist, heiß ist, dass Kwasniok wohl gesagt hat, könnte ich mir gut vorstellen, Köln muss auch was in der Defensive machen. Und bei Kars hört man ja alle möglichen Vereine immer mal
alle
wieder.
Alle möglichen, also Gladbach hat sich ja Gott sei Dank, sage ich jetzt mal aus Magdeburger Sicht, zerschlagen bei Kars, ne? Wie man so hört. Bei Hugoné ist es natürlich tatsächlich so, dass Kwasniok damals, als er noch Paderborn-Trainer war, gesagt hat, dass eben, wenn er sich einen Spieler aussuchen könnte, wäre es Jean Hugoné, weil das wirklich der Inbegriff von defensiver Stabilität ist. Lustig, dass er gerade das mit dem Zettel dann war, an diesem Wochenende. Und bei Kars, klar, also da muss ich nur ein, zwei Sachen zerschlagen in der Bundesliga oder jemand verletzen und schon sind sie alle wahrscheinlich auf der Matte gestanden bei Ottmar Schork, der ja immer wieder sagt, es gab keine Anfragen bisher und die Spieler hätten einen Vertrag und erstmal müssen wir überhaupt zustimmen. Und Schork, und das spricht auch für ihn, ist natürlich auch ein knallharter Verhandler. Also hier wird niemand unter Wert verkauft und weggegeben. Davon kann Elf Hadli zum Beispiel in Lietzing, der jetzt ja beim Hamburger SV spielt. Deswegen, also ich würde mir für Magdeburg und für die Region wünschen, dass Kars eine weitere Saison bleibt, weiß aber natürlich auch um seine persönlichen Wünsche, dass er natürlich gerne auch den nächsten Schritt machen möchte. Und das ist auch in seinem Alter vollkommen okay. Und wenn man halt so performt hat mit 19 Saisontoren im letzten Jahr, dann darf man auch durchaus von der Bundesliga träumen.
Logisch. Jetzt wollten wir natürlich über das Spiel reden und du hast die Zettelnummer schon angesprochen. Wir waren ja parallel mit dem Spiel in Fürth beschäftigt. Für den einen oder anderen, der es vielleicht nicht mitbekommen hat, kannst du noch mal ganz kurz beschreiben, wie das war beim Gegentor. Man muss natürlich auch sagen, den Treffer, den trifft der Aydin auch nicht jeden Sonntag so, wie er ihn da trifft zum 1:0 für Braunschweig. Aber davor war die Nummer mit dem Zettel.
Das stimmt. Also es gab halt vor diesem 0:1, was ja in der 82. Minute gefallen ist, einen Zettel vom Trainer gespannt, der über, wenn ich es richtig gesehen habe, über Philipp Herrcher an Jean Hugoné weitergetragen worden ist. Und keine Ahnung, was auf diesem Zettel stand. Offensichtlich sehr viel Information, denn Hugoné stand da, las weiter. In dem Augenblick, als er noch quasi mitten im Lesen ist und im Verstehen, bekommt er irgendwie den Ball von Artig, was in dem Moment auch sehr unglücklich war, kann ihn nicht so richtig verarbeiten, versucht ihn nach vorne zu spielen, verliert ihn dann wiederum, wird dann noch getunnelt und dann fällt das Gegentor. Also es ist wirklich eine Anreihung von Katastrophen in dieser 82. Minute gewesen aus Magdeburger Sicht. Man kann wirklich sagen, sie haben sich verzettelt im wahrsten Sinne des Wortes und da musst du dich natürlich auch fragen, also wie kann das eigentlich zu diesem Zeitpunkt passieren, dass du, klar, du hast diesen Zettel in der Hand, aber erstmal musst du doch eigentlich im Spielgeschehen bleiben und in deinem Fokus und eben in der Drucksituation, die sie ja eigentlich bewältigen wollten. Und dann kannst du ja immer noch, wenn du dann diese Braunschweiger Chance geklärt hättest, danach nochmal auf den Zettel gucken. Vielleicht waren da die Prioritäten nicht richtig geordnet.
Wie war denn die Stimmung nach der 0:1 Niederlage? Also ich sag mal, bei Dynamo in Fürth war es wirklich so, die Fans haben die Mannschaft wirklich aufgebaut, weil es auch eine tatsächlich gute zweite Halbzeit war und haben natürlich dann den Fokus schon gerichtet auf das erste Heimspiel gegen Magdeburg. Volle Unterstützung, wir schaffen das nur gemeinsam. Wie war es bei euch?
Ich war nicht im Stadion, muss ich vielleicht transparenterweise dazu sagen. Also ich verpasse in der Regel kein Heimspiel. Dieses habe ich jetzt verpasst, weil ich in eurer wunderschönen Stadt in Dresden war, bei den Finals für die ARD an diesem Wochenende.
Bei welchen Sportarten waren wir denn?
Bogenschießen habe ich kommentiert.
An der Semperoper.
An der Semperoper, richtig, auf dem Theaterplatz. Und ich habe mir berichten lassen, dass die Stimmung dennoch natürlich richtig geil war. Es war ein neuer Zuschauerrekord, weil eben nochmal Sitzplätze geschaffen worden sind, mit Sichteinschränkungen und Pufferblöcke halt gegen Braunschweig weggefallen sind. Das heißt also 28.780, neuer Zuschauerrekord, über 15.000 verkaufte Dauerkarten. Also die Stimmung, die ist da und ich glaube, dass jetzt auch nicht alle direkt nach dem Spiel ihre Köpfe in den Sand stecken. Aber ihr kennt es natürlich aus dem Fußball, ist ja bei Dynamo nicht anders, ne? Dass natürlich sehr viel schwarz und sehr viel weiß gemalt wird und die Graustufen dazwischen sehr oft im Fußball nicht vorhanden sind. Und natürlich schon die Mehrheit der Zuschauer sich einen anderen Start in die Saison gewünscht haben, weil ja Magdeburg eben auch diesen Makel hatte, unter Christian Tietz übrigens, in der vergangenen Saison fast ein Jahr, also ich glaube, es waren am Ende 350 Tage, ohne Heimsieg zu schaffen. Und natürlich alle irgendwie denken, was ist das eigentlich mit diesen Spielen im eigenen Stadion vor dieser Kulisse?
Ja.
wo Magdeburg ja eigentlich mal eine Mannschaft war, die eben genau in dieser Kulisse performen konnte, in diesem Hexenkessel, weil die anderen Mannschaften sich von der Stimmung übermannen lassen haben, damit nicht klarkam, mit der Lautstärke und so weiter und so fort. Aber irgendwie ist dieser Nimbus, dieser Unbesiegbarkeit im eigenen Stadion ist halt bei Magdeburg komplett weg.
Und wenn du das so beschreibst, hört sich das natürlich für mich auch an, durchaus vergleichbar mit Dresden, nach einer hohen Erwartungshaltung. Über 15.000 verkaufte Dauerkarten, Vorjahresplatz 5. Da träumt man da auch als Fan, als emotionaler Magdeburg-Fan von mehr.
Es gibt manche, die träumen von mehr. Es gibt aber auch manche, die sagen, nee, also wir sind doch lange nicht so weit. Und da kommt dann wieder die angesprochene Infrastruktur dazu. Es kommen auch vielleicht so organisationstechnische Sachen dazu. Na klar, würde sich wahrscheinlich jetzt keiner wehren und die Mannschaft abmelden, wenn man es den Sprung geschafft hätte in die Bundesliga und wäre geil gewesen. Aber ich glaube, dass alle mit dem Status quo tatsächlich sehr zufrieden sind. Und sie halt eben auch wissen, dass dieser Sommer jetzt ja kein einfacher war durch diesen abrupten Tiz-Abgang, weil zum Beispiel der Transfermarktsee in Magdeburg sehr stillgelegen hat oder anders ausgedrückt, dass die Elbe halt wenig angespült hat in dem Transferfenster bisher.
Ist ja wenig Wasser auch gerade in der Elbe, muss man mal sagen.
Das stimmt,
ne?
Das stimmt. Und Ottmar Schock hat zum Beispiel erzählt, dass durch diesen Schwebezustand, also man hatte ja Christian Tiz immer die Tür offen gehalten, zumindest wurde es nach außen so kommuniziert, für einen möglichen Rückkehr oder wenn er sich dann doch überlegen sollte, dass Magdeburg die richtige Option für ihn sei und dass man halt deswegen so 4 bis 5 Wochen im Vergleich zu den anderen Zweitligisten auf dem Transfermarkt verloren hat und sie auch immer noch ein Stück hinten dran sind.
Na, dann lass uns mal auch ein bisschen darüber reden, weil ich sag, die Muster sind ähnlich. Wenn ich Ottmar Schork richtig vernommen habe, wird sowohl noch was in der Offensive gesucht, als auch in der Defensive. Das haben wir gemeint, Tino, oder? Also defensiv haben wir ganz große Verstärkungsgelüste hier in Dresden. Und die haben auch durchaus, da kommen wir dann sicherlich gleich noch dazu, mit dem ersten FC Magdeburg zu tun, wie du dir vorstellen kannst, Sabrina. über den Mann müssen wir auf jeden Fall reden. Also es gibt
Herrn
noch Boti, zwei, drei...
meinst du?
Ja, zum Beispiel. Also wir können es jetzt gleich an... Ach komm, lass uns gleich über das Thema sprechen. Kollege Tino Meyer, der hier in der Runde ist, hat mir vor 3-4 Wochen gesagt, folgende These. Andi Hoti wird definitiv zum Spiel Dynamo Dresden gegen den 1. FC Magdeburg noch im Kader des 1. FC Magdeburgs stehen. Also, da scheint er recht zu haben. Wird wahrscheinlich auch spielen. Das war ein bisschen kribbelig am Sonntag. Also, er stand ja kurz davor, gelb-rot zu haben.
Deswegen weiß ich gar nicht, ob er spielen wird, weil Daniel Heber ist auf dem Weg der Rückkehr. Mhm. Also, ich war gestern beim Training, habe nochmal für euch die Augen aufgespannt und Daniel Heber hat da zwar noch individuell trainiert, aber ich glaube, es ist ja noch eine Woche, also gestern war Montag, dass er durchaus dann auch Chancen hat, wirklich dann wieder zu performen. Und ob dann Hoti spielt?
Vielleicht soll Andi Hoti ja auch gar nicht spielen. Jens, trag gerne meine These weiter vor.
Und dann sagt Kollege Tino Meyer, Ottmar Schork ist ja so ein Verhandlungsgenie, dass dann vielleicht nach dem Magdeburg-Spiel das Fenster für Dynamo Dresden aufgeht, weil Magdeburg einen anderen Spieler verpflichtet und dann die Möglichkeit besteht, den viel umworbenen Andi Hoti von Dynamo Dresden zu verpflichten. Ich kenne aber auch Menschen, die sagen, na Magdeburg wäre schön blöd, wenn die einen Spieler zum direkten Konkurrenten ziehen lassen. Was passiert denn nun? Bring Licht ins Dunkel.
Also ich glaube auch nicht, dass er spielen wird. Und wenn ich sportliche Führung wäre, würde ich auch Andi Hoti gar nicht spielen lassen, weil um ihn selbst zu schützen. Also stell dir mal vor, dem passiert der eine Fehler eben wie Hugo Ne jetzt an diesem Wochenende. Und er ist dann.
Das mit dem Zettel machen die nie wieder.
Aber was anderes halt. Also, wie gesagt, Magdeburg hat ja eine Varianz in so.
Haben wir individuellen auch. Haben wir auch.
Und stell dir mal vor, ihm passiert irgendwie ganz dumm in der 90. Minute irgendwie so was ganz Fatales, wo jeder sagt: Also, wie ist das denn möglich? Und dann ist der da so geknickt und ich sag nur, also es gibt ja Spieler, die vielleicht dann durch Spielzeit auf dem Platz jetzt auch nicht unbedingt gestärkt werden und durch Aktion und er hat es gerade, aber er ist gerade so gut dabei, dass ich ihn dieser Gefahr gar nicht aussetzen wollen würde aus Magdeburger Sicht, sondern dass ich wirklich sagen würde, okay, Andi Hoti würde ich außen vor lassen für das Spiel gegen Dynamo Dresden. Und Ottmar Schork hat ja gesagt, dass es seit Wochen keinen Kontakt zu Dynamo Dresden gab. Aber gut, jetzt laufen sie sich halt direkt über den Weg.
Die werden doch mal miteinander reden, oder?
Ja, ich glaube auch.
Und wenn vor 4 Wochen die Grundzüge schon besprochen wurden, muss man ja 4 Wochen lang dann auch nicht miteinander reden, wenn man sich dann.
Da hast du natürlich recht.
Wenn man sich dann in Dresden wieder sieht, ne?
Da hast du natürlich recht. Und ich glaube, Andi Hoti hat sich ja so wohl gefühlt bei Dynamo Dresden tatsächlich. Also ich meine, er haut sich auch in Magdeburg rein. Also ich hatte ihn auch im Testspiel gegen Wolfsburg gesehen, fand ihn da auch eigentlich super stabil. Finde ich, hat auch nochmal einen Sprung gemacht tatsächlich. Ich war im Winter mit im Trainingslager mit meinem Kollegen Stefan Weidling für ihm die mitteldeutsche Clubs. Und da waren wir ja auch bei Magdeburg und beim Halleschen FC und waren ja dann auch mal bei Dynamo Dresden, wo dann eben Andi Hoti frisch das Trikot angezogen hatte und war natürlich ein bisschen merkwürdig, ihn so in den Farben zu sehen. Aber ich meine, wenn das der Weg ist und er diesen Weg vollziehen möchte und dort auch seine Perspektive sieht, dann finde ich, kann man auch einem Menschen, die an die Hoti durchaus diese Chance und diese Tür ermöglichen und öffnen, weil alles andere wäre ja auch ein bisschen für ihn wahrscheinlich unzufriedenstellend, weil wie gesagt, wenn Hugonet bleibt, wenn Heber stabil ist, dann gibt's noch einen Tobi Müller. Also er kämpft ja dann eher so um die erste Einwechselposition tatsächlich.
Und trotzdem, ich bin mir nicht so sicher, wie ihr euch alle sicher seid. Unter Christian Titz wäre ich mir vielleicht sogar sicher gewesen, dass er kommt, weil unter Markus Fiedler spielt er doch wieder eine wichtigere Rolle. Mhm. Hat vielleicht Markus Fiedler entdeckt, Mensch, mit dem Hoti kann ich tatsächlich was anfangen. Der hilft mir auch weiter, der kommt meinem System auch nahe und auf den baue ich. Also ich sehe das alles noch nicht so. Und ich glaube, auch in Dresden ist man nicht mehr ganz so optimistisch, wie man vor 4, 5 Wochen war.
Das kann natürlich wahr sein, dass wirklich Ottmar Schork, der hat ja gesagt, also er sieht das jetzt auch nicht kommen, dass Andi Hoti wechseln wird zu Dynamo. Aber wie gesagt, vielleicht entfacht da ja nochmal irgendwas am Samstag wieder. Hm.
Man kann sich ja definitiv auch da mal unterhalten. Ich bin sehr gespannt, aber auf jeden Fall muss Dynamo da einen Plan B haben, falls Hoti in Magdeburg bleibt.
Aber ich glaube, und das ist halt wahr, was ihr auch gesagt habt, ist natürlich, Magdeburg braucht dann auch erstmal wieder nochmal einen Zuwachs in der Defensive, weil den brauchen sie definitiv. Da brauchen sie in jedem Fall noch mindestens eine Verstärkung. Und auf der Suche danach ist ja auch Ottmar Schork.
Der Kader ist aber trotzdem opulent, oder? 30
ja, aber
bis 32 Spieler.
Das ist typisch Magdeburg. Man darf auch nicht vergessen, die haben ja auch die U23 am Start. Ja. Da gibt's ja dann auch immer diese, ich sag mal, ich nenne sie mal Transferspieler, ne, die dann den Trainingskader der ersten sehr, sehr stark machen, aber halt eigentlich nicht zum Spielkader gehören.
Jetzt verrat uns mal, was passiert denn noch so beim ersten FC Magdeburg? Wir haben ja gehört, Offensivspieler, Defensivspieler. Also bis zum 31. August wird dann noch auf der Zugangsseite was hinzukommen.
Ja, vielleicht sogar jetzt ganz kurzfristig noch, was auch für euch natürlich für das Dynamo-Spiel interessant sein könnte. Und zwar heute, wir nehmen ja am Dienstag jetzt auf, ist vielleicht im Anflug Ryan Griep aus Frankreich, 26 Jahre, offensives Mittelfeld, aber sehr flexibel einsetzbar, eben auch als Flügelspieler. Und genau auf dieser Position hat ja der FCM noch enormen Handlungsbedarf. Hat 54 Zweitligaspiele in Frankreich absolviert, 11 Tore geschossen, ist schnell und dribbelstark, ein Linksfuß, aber die Toreffizienz noch ausbaufähig. Und alles deutet darauf hin, dass er den Weg hier an die nördlichere Elbe finden wird, von euch aus gesehen, und hier in Magdeburg demnächst aufschlagen wird.
Das mit den Franzosen war bei uns auch mal ein Muster und ein Becken, wo wir gefischt haben, Tino. Kannst du dich erinnern?
Ja, es sind echt.
Das macht aber erst FC Magdeburg jetzt häufiger.
Erstaunliche Parallelen zwischen beiden Vereinen und immer wieder Überschneidungen und so was. Ist sehr interessant.
Mich würde ja auch interessieren, wie seht ihr denn Barış Artık?
Das wäre die nächste Personalie, die ich dich gefragt hätte, ob das für den noch so ein besonderes Spiel ist am Samstag. Ja? Es ist ja 5 Jahre her. Klar war das hier die Station, wo er dann gemerkt hat, ich muss was ändern.
Ich glaube, hier hat er es noch nicht gemerkt. Er hat es danach gemerkt, als nach Dresden ein halbes Jahr nichts passierte. Ne? Da hat er gemerkt, irgendwie muss es anders werden.
Aber das lag ja nicht an Dresden, dass es nicht funktioniert hat, sondern ich glaube, das war so eine Sache mit der Birne, dass das Gott sei Dank für ihn noch rechtzeitig gemerkt hat, hey, ich muss was ändern. Es liegt nicht an den anderen, sondern ich muss was ändern. Und dann kam eins zum anderen. Dann kam Christian Titz, sein Förderer,
quasi so ein bisschen sein Ziehvater.
Das war ein Match, und, ne, zwischen den beiden. Also die haben so gut zueinander gepasst und sich so blind vom Spielverständnis her verstanden, dass beide sich gegenseitig tatsächlich befruchtet haben. Ja. Mhm.
Also. Barisch Atik, dass das ein guter Zocker ist, das hast du hier schon in Dresden gesehen. Aber er hat uns natürlich auch manchmal zur Verzweiflung gebracht. Also, dass ich wenig Haare auf dem Kopf hatte, hat vielleicht auch mit Barisch Atik zu tun, weil er auch ein paar Aktionen in Spielen drin hatte, wo du dachtest, Junge, was machst denn du gerade? So, und in Magdeburg ist er wirklich aufgeblüht, wie ein Mittelfeldspieler aufblühen muss. Und dieser Aufschwung des ersten FC Magdeburg in den letzten 4-5 Jahren ist natürlich ganz eng mit seinem Namen verbunden. Und dass er bleibt, das war ja, wenn ich das von der Ferne beobachtet habe, gar nicht so sicher. Es gab ja den einen oder anderen, der gesagt hat, na, vielleicht geht der jetzt auch zum TEZ nach Hannover.
Also ich war mir relativ sicher, dass Barisch Atik bleibt tatsächlich, weil er auch weiß, was er eben an Magdeburg gefunden hat. Er hat ja auch eben die Phase, Tino hat es erzählt, miterlebt, wo es halt gar nicht für ihn lief, diese halbe Jahr Vereinslosigkeit. Und er weiß halt, was er sich hier in Magdeburg für ein Standing aufgebaut hat. Kennt natürlich auch links und rechts Fußballergeschichten von Weggängen, wo es dann eben nicht mehr funktioniert hat. Und diese Gefahr bist du ja immer wieder ausgesetzt. Und natürlich, du hast komplett recht, also Barisch Atik macht den Unterschied mit beim ersten FC Magdeburg und hat ja einen Drittliga-Scorer-Rekord damals aufgestellt, womit ja dann die Mannschaft auch aufgestiegen ist in die zweite Liga. Und was ich aber eben interessant fand, ganz früh, als sie in Rostock gespielt haben, hat er dann nach dem Spiel, da hat er dann auch getroffen, gesagt, dass es eben Leute gab, die ihn auf dem Boden sehen wollten und er eben deswegen froh ist, dass er hier in Magdeburg mit dem 1. FC Magdeburg den Turnaround geschafft hat.
Also du glaubst, für ihn ist das schon nochmal ein spezielles Spiel.
Genug tun? Vielleicht.
Für mich ist es eben schon eine Weile her, also hab nochmal geguckt, 2020 war es, also als er dann wegging aus Dresden mit dem Zweitliga-Abstieg, war dann auch seine Geschichte hier auserzählt bei Dynamo. Übrigens, da war gerade der Anfang von Corona, so lange ist das zurück.
Ja, es ist ewig her. Also und ich meine, er hat ja hier auch natürlich eine extreme Entwicklung genommen. Also ich weiß noch, sein erstes Training war in so einem ganz grauen, vernebelten, irgendwie, da hat es auch so leicht Gesprüh regnet. Also es war wirklich unangenehm. Ich stand da mit der Kamera und dachte so, oh Gott. Und dann kam er ja und noch ein zweiter als Neuzugänge und mussten sich dann erstmal reinfinden, haben dann Torschüsse geübt. Und da hat man jetzt diese Selbstsicherheit, die Barisch Atik ja heute ausmacht, ja, dieses Standing auch im Fußball zu wissen, was er kann, wofür er steht, hat man ihn zu diesem Zeitpunkt gar nicht angemerkt, fand ich. Also vielleicht hätte ich ihm da auch zu nah, aber von außen betrachtet fand ich das schon, dass er da jetzt sich nicht gleich im ersten Training in den Mittelpunkt gespielt hat. Und deswegen finde ich es umso erstaunlicher eben, dass er sich zurückgekämpft hat, zeigt ja auch, finde ich, von menschlicher Größe tatsächlich, wenn man das schafft. Und es gab ja dennoch auch immer wieder Rückschläge bei ihm, wo es mal nicht so gelaufen ist. Und immer wieder hat er dann den Weg zurückgefunden. Und das rechne ich ihm dann auch hoch an, weil ich finde, das zeichnet ja auch einen guten Fußballer aus, ja, dass man eben auch so Schwächephasen auch nochmal erstärkt zurückkommen kann.
Letztes Duell, Dynamo gegen Magdeburg. Im März 2019 war es. In der Saison damals 2 Unentschieden, in Magdeburg 2-2, in Dresden 1-1. Was wird denn das jetzt hier am Samstag? Ich bin ja weit davon entfernt, am zweiten Spieltag das Wort richtungsweisend in den Mund zu nehmen. Aber beide haben nun ihren Auftakt verloren. Und für Dynamo geht's in der Liga danach nach Bielefeld und dann kommt Schalke. Das sind jetzt
für
nicht
Magdeburg
die leichtesten Aufgaben.
Dann nach Hannover.
So sieht's aus. Also, wie seht ihr die Konstellation für den Samstag?
Wir können ja festhalten, also es gilt ja für beide Vereine. Mit 2 Niederlagen zum Saisonauftakt wäre der also Worst Case in jedem Fall und auch was ganz anderes, als sich ganz viele im Umfeld ausgemalt haben. Wahrscheinlich wäre es aus so mitteldeutscher Sicht perfekt. Es wird ein richtig geiles Spiel und sie trennen sich 3-3 oder so und alle gehen irgendwie dann doch zufrieden nach Hause. Es ist super schwer, finde ich, einzuschätzen, was passiert. Ich finde allerdings, dass Magdeburg gegen Braunschweig sehr gut performt hat. Sie hätten das Spiel niemals verlieren dürfen eigentlich. Und denke auch, dass sie auf einem sehr, sehr guten Weg sind, auch wenn sie vielleicht noch in der Findungsphase stecken.
Eben auch so eine Parallele, ne? Dynamo hätte wahrscheinlich in Fürth auch nicht verlieren dürfen, vielleicht nicht so krass nicht verlieren dürfen, wie es Magdeburg gegen Braunschweig getan hat. Also Da ist die Überraschung natürlich noch größer gewesen, dass Magdeburg das Heimspiel verliert. Aber jetzt stehen sie beide mit 0 Punkten da. Und in der Tat, wenn es am Samstag einen Verlierer und damit einen Gewinner gibt, für den Verlierer wird es schon sehr ungemütlich. Wobei ich fast die These aufstellen möchte, dass selbst bei einer Niederlage für Dresden es hier noch besser wäre, als wenn Magdeburg das zweite Spiel verliert.
Das glaube ich auch tatsächlich. Also weil es irgendwie so von den Vorzeichen ein bisschen wahrscheinlicher ist, dass eigentlich der Magdeburger Verein sich durchsetzen muss gegen Dynamo, auch wenn sie auswärts bei Dynamo spielen. Aber wie gesagt, also gegen Braunschweig hätte ich auch gedacht, dass es da ehrlicherweise anders läuft. Klar ist jetzt Braunschweig mit dem neuen Trainer mit Backhaus aufgetreten und hat halt den typischen Fußball gespielt. Da haben wir ja auch das auch irgendwie, hat er ja selbst gesagt, auch dreckig gezogen. Ich hätte dennoch gedacht, dass der SFC Magdeburg dieses Spiel dann für sich entscheiden kann, trotz aller Herausforderungen im Vorfeld.
Aber stimmungstechnisch wird es natürlich herausragend. Also wird definitiv ein Highlight sein an diesem zweiten Spieltag. Der eine oder andere hat ja sogar damit gerechnet, das könnte ein Samstagabendspiel werden. Das ist jetzt nicht geworden. Wie sehen die Fans, die Magdeburger Fans, dieses Duell, dieses Wiedersehen mit Dynamo?
Also es ist ein total bedeutsames Match natürlich, wenn ich das bedeutendste Spiel aus Magdeburger Sicht. Und ich glaube schon, dass die Fans natürlich darauf hinfiebern. Sie finden es ehrlicherweise, also habe ich so ein paar wahrgenommen, die es sehr schade finden, dass es so früh in der Saison stattfindet, ne? Also dass eben beide Mannschaften noch gar nicht so eingespielt sind, dass man sagen kann, okay, man trifft sich jetzt vielleicht in der Hochform der Saison, sondern eher noch so in der Findungsphase, dass das so ein kleines Manko ist. Aber dieses Spiel gegen Dynamo ist natürlich von einer herausragenden Stellung aus Magdeburger Sicht. Das El Clasico wird gefeiert. Es hypt hier die ganze Fanszene, also beide Fanszenen in diesem Fall. Und ich hoffe auch, dass natürlich die Männer, die auf Magdeburger Seite stehen und auch der Trainer, die jetzt vielleicht noch nicht so viele Berührungspunkte mit diesen Matches hatten, dann auch sofort ja verstehen, worum es da geht, ne? Also und was dieses Spiel halt so besonders macht.
Und ich glaube, da liegt halt Tatsache auch ein Vorteil bei Dynamo, nicht nur wegen dem, wie man so oft sagt, Heimvorteil, sondern eben in dieser auch Erwartungshaltung. Und auch nach den Eindrücken des ersten Spieltags oder besser gesagt nach den Ergebnissen und dem Verlauf des ersten Spieltags. Also ich sehe Dynamo jetzt nicht favorisiert, aber ich glaube so ein bisschen moralisch im Vorteil, weil sie so aus einer leichten Underdog-Stellung kommen können. Mal gucken. Aber Derbys haben ja, auch das ist im Gefühl des Wortes, irgendwie eigene Gesetze. Das haben wir oft genug erlebt.
Das stimmt. In jedem Fall hoffe ich natürlich, dass es ein richtig geiles, stimmungsvolles Derby wird und beide Fans sehen, da sich im Stadion gegenseitig halt zur Topform bringen und das dann natürlich auch Effekte hat auf das Spiel an sich.
Könnte Magdeburg mit einem Punkt eher leben, weil es die Auswärtsmannschaft ist, wobei du, Sabrina, gesagt hast, naja, nachdem man jetzt 3 Jahre in der zweiten Bundesliga sich etabliert hat und letztes Jahr Fünfter ist, geht man sicherlich nicht als Außenseiter in die Partie beim Aufsteiger. Die Konstellationen haben sich ja in den letzten 5-6 Jahren auch gedreht zwischen Dynamo und Magdeburg.
Ja.
Bei den letzten Zweitligapartien war immer Magdeburg der Aufsteiger und vielleicht auch in Anführungszeichen der kleine Underdog. Jetzt ist es ein bisschen anders.
Also da gehe ich jetzt komplett mit, ehrlicherweise, dass es natürlich so ist, dass Magdeburg als leicht favorisierte Mannschaft, auch wenn man eben bedenken muss, dass es eh doch der Saisonanfang ist, in dieses Spiel gegen Dynamo Dresden geht, das ist ganz klar, weil Dynamo als Aufsteiger natürlich den größeren Umbruch tatsächlich natürlich hatte als Magdeburg.
Ja, wobei der ganz große Umbruch ist ja jetzt, den wünschen sich ja manche noch, dass das personell da wirklich noch was passiert. Anders als in Magdeburg erwarte ich, Tino, berichtige mich, in Dresden personell jetzt nichts mehr in dieser Woche.
Nee, das sollte mich schon schwer überraschen, das denke ich
Weil
auch.
Weil du hast ja gesagt, 12. August, 14. August und 20. August kommen noch die 3 Neuzugänge.
Absolut. Und sag auch gar dazu, Jens, dass ich das schon vor 4 Wochen gesagt habe. Und nach unserem heutigen Gespräch und nach dem, was im Blätterwald rauscht, denke ich, bei den 3 Namen ist einer mit 4 Buchstaben dabei und fängt mit H an. Also ich denke, da geht was. Sabrina, wie du das beschrieben hast, ich denke jetzt doch wieder so, aber vielleicht ist es auch mehr so eine Wunschvorstellung, keine Ahnung, aber das mit Andy Hodi da, der am 12., am 14. oder am 20. Jens, wird er hier sein.
Am 20. hast du Stürmer gesagt.
Habe ich mich so weit festgelegt? Ja. Das ist unglaublich.
Das ist wirklich unglaublich. Also Tino scheint sehr, sehr gut informiert zu sein. Machst du denn die Verträge oder wie?
Ich sag mal am Rande.
Jens Schweiger an der Stelle.
Mit seinen Prognosen muss am Samstag eine Wette einlösen, weil er sich komplett verlegen hat mit einer Prognose in der letzten Spielzeit und muss Eis ausgeben. Also du bist herzlich eingeladen. Vor dem Spiel gibt Tino Eis im benachbarten Biergarten in Dresden aus, in der Torwirtschaft.
Ihr werdet es nicht glauben, aber ich bin tatsächlich nicht dort bei diesem Spiel am Wochenende. Nein, sondern ich gehe zum FCM 2 in die Regionalliga Nordost. Ist ja bei Sport am Osten quasi unsere Champions League, sage ich mal. Und ist ja wieder ganz auch dort in die Saison gestartet und die spielen auch am Samstag.
Gegen wen spielt er? Sorry, ich bin in der Regionalliga sonst auch Firm, aber ich habe
die
den Chemnitzer FC am Wochenende mit 2-1 bezwungen haben und die eine junge Mannschaft haben. Das habe ich gelernt, aber das mal nur am Rande. Trotzdem, worauf kommt's an? Was glaubt ihr, was sind so die wichtigen Sachen, die das Spiel möglicherweise in die eine als auch in die andere Richtung entscheiden könnten, den Elbklassiko? Und wie viele Minuten wird es Nachspielzeit geben? In Magdeburg waren es, glaube ich, auch über 6 Minuten. Wir in Fürth hatten auch 6 Minuten. Aber am meisten war ich ja bass erstaunt in Bielefeld, wo der die 10 Minuten auf einmal her hatte. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt.
Ich glaube, es ist immer normaler, diese große Nachspielzeit tatsächlich. Also das ist ja, wird ja jetzt sehr viel immer auch reingerechnet. Und ich glaube so, dass so tatsächlich 6, 7 Minuten, 8 Minuten zum Standard werden würden. Mhm. Und eben, also ich glaube, es kommt wirklich darauf an, bis zur letzten Sekunde plus, also auch inklusive der Nachspielzeit, hochkonzentriert zu bleiben und möglichst sich von hitzigen Situationen nicht beeinträchtigen lassen.
Und es individuelle Fehler, ne?
Ja.
Das sind ja nur beide Mannschaften, wie wir gehört haben, anfällig. Das lässt sich natürlich schwer voraussagen, wer da am Samstag stabiler ist. Aber die Mannschaft, die diesen einen individuellen Fehler weniger macht und, wenn sollte der auf Magdeburger Seite passieren, Dynamo dann effizient genug ist, eine vielleicht daraus resultierende Großchance auch zu nutzen, auf diese Kleinigkeiten, ich glaube, das wird es am Ende sein. Es wird schon ein umkämpftes Spiel, auch wenn sowohl Dynamo als auch Magdeburg für spielerischen Fußball steht, wird es schon auch einfach mal kämpferisch zur Sache gehen. Das sind ja die Grundtugenden, die in der zweiten Liga ja auch, habe ich letzte Woche gelernt, Jens, in eurer Saisonvorschau, die in der zweiten Liga ja inzwischen auch dazugehören. Rein spielerisch löst du das ja nicht mehr in der zweiten Liga.
Wobei ja der 1. FC Magdeburg einer der Vereine ist, die es ja dennoch immer mehr über die spielerischen Lösungen versuchen, wirklich zu bestimmen, so ein Spiel, als über das reine Kämpfen.
Ich bin gespannt. Also, weil Sabrina natürlich auch so durchblicken lassen hat, dass der 1. FC Magdeburg mit seiner Defensive immer noch ein paar Bauchschmerzen hat, speziell in der Vorbereitung. Die scheinen sie ja so ein bisschen abgestellt zu haben im Spiel gegen Braunschweig. Ein Gegentor haben sie trotzdem gefangen. Und bei uns ja die Defensive auch so eine Achillesferse ist in der Vorbereitung gewesen, aber jetzt eben auch im ersten Spiel auswärts in Fürth mit 3 Gegentoren. Da weiß man, wo die Baustelle liegt.
Also doch 3-3 am Ende, wie Sabrina prognostiziert hat. Jens.
Wenn es ein 3-3 ist, hole ich mir bei dir ein Eis ab.
Ja, du bist doch in Magdeburg.
Dann liefern wir.
Aber das ist jetzt versprochen, ja?
Ja, also da lehne ich mich jetzt weiter aus dem Fenster. Wenn es ein 3-3 gibt, fahre ich nächste Woche nach Magdeburg.
Uiuiui.
Sabrina, vielen, vielen Dank. Sabrina Bramowski ist wirklich langjährige Beobachterin und Begleiterin für den 1. FC Magdeburg und für die ARD, für den MDR. Sabrina, vielen Dank. Und dürfen wir schon mal vereinbaren, uns für die Rückrunde, für den Elbklassiko 2, uns wieder zu treffen, wieder so eine kleine charmante Vorschau mit dir zu machen?
Das können wir gerne machen. Das können wir das sehr, sehr gerne machen. Ist ja dann die Hälfte der Saison auch schon um. Und dann mal gucken, wie es dann aussieht und wie wir dann auch sprechen. Da bin ich echt jetzt schon mega gespannt.
Ich ja auch. Und ich bin vor allen Dingen gespannt, ob ihr mit eurem Andy Hoti alle so richtig liegt. Also ich sehe das alles noch nicht so. Also
am Ende ist Andy Hoti irgendwie der krasse Spieler, der sich bei Magdeburg jetzt da total etabliert hat und dann vor dem nächsten Elbklassiko dann im Januar zum entscheidenden Unterschiedsspieler wird. Ja.
Und wer weiß, wer dann hier Innenverteidiger in Dresden ist, von dem reden wir jetzt noch gar nicht. So, vielleicht ist es so. Gut, ich kann mir vorstellen, du wirst mit einem halben Auge. Das Stream wird doch laufen,
auf jeden
oder?
Fall, auf jeden Fall.
Bist du ein bisschen traurig, dass du in Dresden nicht dabei sein
kannst? Ja, doch, tatsächlich. Also ja, klar, das ist ja bei uns so, dass wir gar nicht mehr so viel reisen, ja, sondern die Heimspiele natürlich machen und dann aber, wenn es jetzt in anderen Gefilden ist, dort natürlich die Heimreporter, in eurem Fall bei Dynamo Dresden, wäre das jetzt mein MDR-Kollege Uwe Karte zum Beispiel, der das dann begleitet. Klar ist das super schade, also ist auf jeden Fall auch ein Highlightspiel für jeden, der dabei sein kann. Aber da freue ich mich dann halt schon jetzt auf den Januar,
sehr schön,
das wiederum erleben zu können in Magdeburg für den MDR. Ja.
Genau. Sabrina, hab Dank, gutes Wochenende und wir hören uns definitiv wieder.
Euch auch. Tschüss, Tino. Tschüss,
Jens. Danke dir. Yo, ciao.
So, Nachspielzeit, Tino. Was du mir übrigens noch nicht verraten hast, mein Lieber, vielleicht sagst du es mir jetzt, du hast ja heute wieder einige steile Prognosen in die Welt gesetzt. Wer ist denn eigentlich dein Aufstiegskandidat?
Boah, das ist echt eine spannende Frage. Ich habe ja letzte Woche mit viel Freude den Podcast gehört. In meinem Urlaub war ich übrigens auf dem Weg, auch eine sportliche kleine Anekdote, auf dem Weg nach Cortina d'Ampezzo, wo im Februar 2026 die nächsten Olympischen Winterspiele stattfinden.
Ein Teil.
Und da ein Teil, genau. Also konkret die Eiskanalwettbewerbe und so weiter. Und da war ich ein bisschen überrascht, wie da brauchen wir schon viel Fantasie oder italienischen Optimismus, dass da ein fertiger Eiskanal steht.
Also, echt?
Puh, ja. Bis jetzt wirklich, das Wort Großbaustelle trifft's perfekt. Und da soll ja im November schon gefahren werden zu einem Probeweltcup. Ich meine, da ist auch schön gefahren worden und das fasziniert mich noch mehr. Da gab es ja schon mal so im März erste Testfahrten. Da hat man aber wirklich nur die Eisröhre fertiggestellt. Die hat man danach wahrscheinlich wieder ein Stück zurückgebaut. Das sieht aus, ich kann dir gerne mal Bilder zeigen, Jens, eine Baustelle vorm Herrn.
Aber sie werden es hinbekommen.
Ja, ja, und da bin ich mir auch sicher.
Irgendwie wird das funktionieren. So, das ist italienischer Optimismus. Jetzt hast du mir trotzdem immer noch nicht den Aufstiegskandidaten. Hast du schön umgeschifft?
Ich hatte keinen.
Wie, du hast keinen?
Ich hatte bis dahin keinen, dann habt ihr getippt, ihr hattet ja auch keinen, dann kamt ihr mir alle
mit. Ich hab Düsseldorf BSC. Und ich bleib bei Düsseldorf. Ja. Nicht, dass mir irgendeiner sagt, naja, kriegst du jetzt schon nach einem Spieltag an. Nee, Düsseldorf wurde auch schön vom Schiedsrichter verpfiffen. Und das können wir auch gleich mal sagen, wir am letzten Sonntag nicht. Also mit dem Schiedsrichter hatte die Niederlage in Fürth gar nichts zu tun. Und ich glaube weiterhin an die Fortuna aus Düsseldorf.
Also ich hatte so überhaupt keinen klaren Aufstiegsfavoriten und jetzt nach dem ersten Spieltag ist man natürlich, hat man schon erste Eindrücke. Ich war oder bin total gespannt auf die Sache Hannover mit Christian Tietz. Wegen unruhigem Umfeld, da haben wir ja gerade auch schon drüber gesprochen. Jetzt haben die gewonnen, jetzt kommen die in so einen Flow. Kann funktionieren, also die werden schon oben irgendwie mitspielen. Ich habe durchaus eine gewisse Sympathie für die Nummer mit Hertha BSC. Dagegen spricht, dass die sich das schon jahrelang vorgenommen haben und dann immer nicht mal in den Ansatz der Aufstiegsplätze gekommen sind. Düsseldorf, weiß ich nie. Erweiterter Favoritenkreis, würde ich sagen.
Na, sagst du mir jetzt eine Mannschaft?
Nee.
Hannover.
Sag ich dir nicht. Nee, auch nicht.
Wie?
Es gibt diesen klaren Aufstiegsfavoriten. Ich habe ein bisschen auch an Lautern gedacht. Und wenn ich jetzt aber, vielleicht auch nochmal unter den Eindrücken von Sabrina, doch, wenn ich jetzt ihn sagen soll, weil du mich sonst nötigst und immer, dann ist es wahrscheinlich doch Hannover. Okay. Dann sage ich Hannover, dass du, Tietz Becker, sorgt dafür, dass die Mannschaft von der Leine, ne, so heißt es doch dann, dass die Mannschaft von der Leine nach Jahren der Zweitklassigkeit in das deutsche Fußballoberhaus zurückkehrt. Kannst du das dann bitte in unserem Mai-Podcast mal einspielen, wenn es so kommt?
Wenn es so kommt. Wenn es nicht so kommt,
wenn es nicht so kommt, vergiss es bitte.
Hast du Renz von Königsdörfer mitbekommen? Mensch, bitter, oder? Also die Nummer ist echt für ihn nicht so schön ausgegangen. Medizinische Untersuchung stand vor einem Wechsel nach Nizza, nach Südfrankreich. Auch keine ganz schlechte Destination vom HSV. Und dann der Medizincheck, nicht geklappt, linkes Knie. Wir müssen aber auch dazu sagen, Nizza war schon davor durch eine Untersuchung bei einem anderen Spieler sensibilisiert. Der hat dann kurz nach dem Medizincheck einen Kreuzbandriss bekommen und deshalb sind die da wohl möglich hochsensibel, weil der HSV sagt, uns ist bei Ransford Königsdörfer, und wir haben den häufiger gecheckt, nichts aufgefallen. Für ihn natürlich bitter, aber ich glaube, für den HSV gut, für die Bundesliga-Saison. Jetzt müssen sie zusehen, dass sie mit ihm den Vertrag verlängern können.
Ich wusste gar nicht, dass er dort im Gespräch war oder beziehungsweise dort praktisch ja kurz vor der Vertragsunterschrift stand. Zeigt aber auch wieder mal, wie weit man es von Dresden aus auch schaffen kann. Also dass Dresden durchaus ein sehr gutes Sprungbrett für Karrieren sein kann. Und, das muss man ehrlicherweise sagen, da Rensford Königsdörfer eine Karriere gemacht hat, die ihm vielleicht auch nicht so viele zugetraut haben. Ich meine, der hat in Dresden gut performt, das muss man sagen, das hatten schon einige. Dann ist er zum HSV gewechselt, brachte Dynamo auch noch ein bisschen Geld und hat sich in Hamburg auch durchgesetzt, damals in der zweiten Liga. Und Hamburg ist auch kein einfaches Umfeld. Und von daher, gute Karriere. Und jetzt muss man halt einfach gucken. Klar, wenn Hamburg aber sagt, in dem Knie ist nichts, dann wird es für ihn noch weitergehen. Wie haben wir auch gerade in den letzten 60 Minuten wieder festgestellt, gute Stürmer sucht jede Mannschaft.
Definitiv. Wir auch. Wir auch in Fußball Dresden. Wenn jemand eine Idee hat, gerne an Thomas Brendel. Und wir, Tino, sehen uns am Samstag zum Eisessen, zum Elbklassiko und dann am Abend. Also ich kenne hunderte Menschen, die am Abend dann auf jeden Fall noch zur letzten Kaisermania gehen werden, sich das letzte Konzert vom Roland Kaiser anschauen wollen. Ich weiß gar nicht, was das dann danach wird. Also wenn wir gegen die Magis gewinnen, wenn wir gegen Magdeburg gewinnen, wird es die schönste Kaisermania aller Zeiten, weil da ist man so freudetrunken, singt dann schön mit und hat einen wunderbaren Abend. Wenn es schief geht, wird es so ein bisschen Frustsaufen. Wie ist es mit dir? Bist du am Samstag zugegen?
Ne, ich denke schon, dass es am Samstag den Triathlon geben wird. Eis, Dynamo, Kaiser.
Ich nehme dich beim Wort.
Und dann schauen wir mal, welche Disziplin die stärkste ist von den dreien.
Naja, es wäre schon ganz gut, wenn die Mitteldisziplin die stärkste ist. Also im Sinne unseres Podcasts auch.
Ja, auch im Sinne der Sache. Das muss man mal schon sagen. Gut. Dass alle anderen beiden Sachen laufen auch ohne unser Zutun.
Tino, hat Spaß gemacht. Schön, dass du wieder zurück bist nach längerer Abstinenz.
Eine Woche nochmal, das an der Stelle klarzustellen. Jens, ich habe mich auch gefreut.
Genau, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten. Das war übrigens der Kaiser-Rausschmeißer. Bis zum nächsten Mal.
Letztes Lied immer.
So sieht's aus. In diesem Sinne, ciao.
Ciao.
Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast, ist eine Produktion von sächsische.de und Radio Dresden. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.